Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ich wollte mal abwarten, was da noch draus wird.
Ich kann es länger auch, warte. Gibt ja so, die Hühner haben ja auch so verschiedene Tonlagen und manche ziehen es in die Länge und die anderen so. Ja. Ein friesisches Huhn war das übrigens.
Ach, das war ein friesisches Huhn. Ne? Siehst du, ja. Ich habe jetzt drauf gewartet, wo da die Überleitung ist.
Die überlasse ich jetzt dir. Ich habe eingeleitet. Aber ich habe noch einen, wenn du willst.
Ja. Hat das auch einen Bezug?
Always the second, never the first.
Jan is back! Jan is back! Jan is back!
Ganz feierlich.
Spektakulär. Spektakuläre Ankündigung, ey.
Ja, weil es ist wirklich lange her, dass wir ihn hier hatten. Wirklich, wir haben nicht vorhin ausgerechnet, wann das letzte Mal passiert ist. Und das war echt, das ist so verdammt lange her.
Das ist so lange her, dass ich mich vorgestellt habe, vorhin, als er reingekommen ist.
So, jetzt aber wirklich, Second Jan ist im Haus.
Second Jan!
Ich hätte niemals erwartet, dass ich hier so einen Empfang bekomme. Ich bin zu Tränen gerührt.
Tja, gefiel kannst
dir,
mal sehen.
Gefiel dir das Huhn?
Ich liebe dich für das Huhn.
Ey, niemand wurde bisher so angekündigt nach 370 Episoden. Ja,
ich weiß auch nicht, ob das gut ist, so angekündigt zu werden.
Ich weiß auch nicht.
So angegackert zu werden. Ja. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich freue mich trotzdem total, endlich wieder bei euch zu sein.
Wir freuen uns auch sehr.
Wir haben vorhin schon einmal gerätselt, es ist jetzt schon fast ein Jahr her.
Wahnsinn, ja.
Frechheit.
Ich weiß gar nicht, wo ich in der ganzen Zeit geblieben bin.
Naja, du bist ja, haben wir ja schon festgestellt, dass du einer bist, dem man die Pistole auf die Brust setzen muss und sagen, jetzt guckst du den Film zu dem Datum und kommst dann zu der Uhrzeit und ansonsten wird das nichts. So, ja. Von wegen so, lass mal demnächst was machen, das klappt bei anderen.
Ja, ich glaube, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen.
Okay.
Ach so, er hat den Film für heute nicht geguckt.
Nein.
Das war Jeni.
Ach so, ich habe den mal gesehen in den 90ern, muss reichen.
Meine Rezensionen sind alle Gedankenprotokoll.
Oh. Ach ja. Okay. Nein, aber es ist definitiv schön, dass du wieder hier bist.
Björn, you should not have left. Order has been disrupted.
Ja.
Order has been disrupted.
Aber es klingt doch so ein bisschen nach Yoda, oder?
Was?
Hey, ich drück nochmal.
Björn, you should not have left.
Oder? Ja, Yoda oder Grobi?
Ja. Grobi ist auch schon.
Einer von beiden, ne?
Die sagen ja alle sogar meinen Namen. Also,
naja, meinst du, ja, der drückt verrückt. Ja random irgendwelche Samples oder was?
Wer hat euch denn das eingesprochen?
Ich hab dich auch gesampelt hier.
You're a sweet, sweet whore.
Von mir auch hier. Extra.
Er jetzt
hier.
Auch, ja?
Ja, er auch.
Oh mein
und
Gott.
Und Lee hat die Grille im Hintergrund gemacht, oder was?
Der Soundingenieur hört sich natürlich an,
natürlich,
was da noch so abläuft.
Natürlich.
Ich kann dir sagen, wo das genau war und in welcher Nacht und welchem Datum dieses Sample aufgenommen worden ist. Der Wind kam aus der und der Richtung und guck mal, der Jan hier.
Ja, großartig.
Ja, jetzt aber genug gefeiert, den Typen.
Ja.
Was?
War wieso? Nett.
Ja, war nett. Tschüss.
Schön, ne?
Ja.
War nett mit euch.
Aber eins hat sich gehalten, nämlich der Wikipedia-Begriff, den Second Jan machen.
Natürlich.
Den haben wir immer noch.
Ja.
Also wenn einer hier wirklich skandalöse Punkte raushaut, nachdem er irgendwie einen Film gefeiert hat und dann 3 Punkte gibt, ist das immer noch den Second Jan machen. Also
Scheiße, auf Wikipedia, du hast das Ding doch an den Bertelsmann Verlag geschickt.
Ja, mindestens, ja.
Landet
der Second Jan steht jetzt in der ganzen Republik im Regal.
Bei der neuen Rechtschreibreform könnte es sein, ja, dass du da am Start bist.
Ja, dicht gefolgt von Classic Dave. Der hat jetzt auch einen eigenen Move.
Ja, stimmt, den Classic Move. Dave machen, der ist nachgezogen. Ja.
Ja.
Oh, dann muss ich die Folge verpasst haben. Mhm. Erzählt, was macht Dave?
Der grätscht ganz gerne rein. Also er hat das einmal gemacht und Guess war so empört, dass er das jetzt gleich eben so genannt hat.
Du warst genauso empört.
Auf jeden Fall.
Wir waren
auch
beide
echt
geschockt.
Echt dreist, weil wir
da
haben
kam
ja
auch richtig böse Fanpost, so von wegen so, was für ein Bitch-Move kam da so als Kommentar.
Ja, weil, reingegrätscht.
Ja, pass auf, wir haben doch mit Mo die beiden ersten Patenteile besprochen. Paten. Der Pate, Teil 1 und 2. Haben wir mit Mo sehr ausführlich besprochen.
Ja. Weil das Mo's Lieblingsreihe ist auch so, haben wir den rangezogen und der freut sich natürlich, wenn er über den Paten reden kann.
Ja. Und dann kommt Dave, ist hier zu Gast und das war, glaube ich, sogar eine Support-Episode.
Das war eine Support-Episode, ja.
Ja. Und bringt mal einfach so aus der Hüfte den dritten Teil.
Mit der Einleitung, ich weiß ja, dass ihr schon über die ersten beiden Teile geredet habt. Also nicht so, nicht mit Unwissenheit, sondern, aber ich habe jetzt den dritten gesehen und rezensiere den jetzt mal. Das ist so, wie wenn wir jetzt die Star Wars-Folge angekündigt hätten und er hätte die jetzt einfach irgendwie 2 Wochen vorher einfach mal so rezensiert. Das ist den Classic Dave machen. Jan ist geschockt. Also der Blick von ihm.
Also den Classic Dave machen, um sie jetzt mal irgendwie zusammenzufassen, heißt dann so viel wie hier einen Film zu rezensieren, den eigentlich jemand anders, oder den man eigentlich jemand anders gegönnt hätte.
Ja, es ist ja nicht offiziell irgendwo festgehalten, aber so in bestehende Geschichten so reingrätschen, genau, das ist den Classic Dave machen.
Ja, scheiße, dann muss ich nochmal los.
Okay.
Schön.
Da sind wir mal gespannt. Aber du wärst ja erst auf den beide Titel zutreffen, das ist ja auch mal schön.
Oh. Kann sein, dass ich nachher sowas ähnliches wie den Classic Dave mache. Es war jetzt nicht genau so, wie ihr es beschrieben habt, aber ja, kommen wir später zu.
Oh, guess. Super Troopers 2. Er wird ihn bringen.
Er macht Super Troopers. Ja, da wäre ich nicht so böse. Aber jetzt in meiner Tarantino-Reihe.
Ach echt, sag mal Bescheid, weil neulich habe ich mir überlegt, den zweiten zu gucken, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon kenne.
Den habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe nur den ersten damals
gemacht. Aber da wärst du nicht böse.
Nee, da wäre ich zum Beispiel nicht böse. Okay. Das
zu wissen.
Kannst du machen. Hast du denn, willst du nicht den ersten einfach auffrischen, um zu wissen, worum es da überhaupt ging? Das ist schon recht komplex.
Ich kenne den ersten, ja.
Ja, aber ist ja schon eine Weile her, insofern.
Bist du auch vielleicht mache ich das auch in einem Rutsch, mal gucken.
Mach das, ja.
Mhm. Ich finde es ja eher andersrum schwierig. Also sich jetzt in der Vorbereitung jetzt auf die Sendung, klar, habe ich natürlich auch nach langer Zeit mal wieder eure Excel-Tabelle aufgemacht. Find mal was.
Als ob wir jetzt schon die ganze Filmgeschichte hier durchgesprochen haben.
Also zumindest meine.
Ja, gut, okay.
Ey, wolltest du, fauler Sack, jetzt wieder auf einen Film zurückgreifen, den du eh schon gesehen hast, oder was?
Was? Nein.
So, irgendwas, was du eh
Nein,
schon
aber ich habe es wieder wie die letzten Male gemacht, dass ich mir wieder sehr viel Zeit damit gelassen habe, mich hier auf die Sendung vorzubereiten. Okay. Und am Ende hat dann die Zeit wieder ein bisschen gedrückt.
Mhm. Okay.
Wir sind gespannt.
Hast du hier auf dem letzten Drücker noch irgendwas rausgeeiert? So hört sich das an.
Also ich sag mal so, eigentlich hätte ich besser nächste Woche kommen sollen, weil ich glaube, nächste Woche hätte ich euch schon komplett die erste Staffel von Fallout mitgebracht. Da freue ich mich zum Beispiel richtig drauf.
Und jetzt kommst du wieder.
Ich komme jetzt jede Woche.
Und jetzt kommst du mit irgendeiner Rezension, die, keine Ahnung, die dir irgendwo aus den Rippen geleiert hast, ja.
Schön.
Ja, okay. Is there some kind of vest that I can wear?
Okay.
Lasst euch überraschen.
Wir lassen uns überraschen. Wir sind sehr gespannt, ja, was du im Gepäck hast. Du hast ja, ich bin ja schon beeindruckt, weil du hast ja schon ziemliche Blockbuster gebracht, die jeder schon mal gesehen hat. Von dir kann man, glaube ich, Starship Troopers, von dir kam Gladiator, Terminator 2 hast du mitgebracht. Das sind ja schon so ziemliche Klopper, wo man sagt, so, wenn wir die bis heute nicht rezensiert hätten, wäre das in der Tabelle jemand, der gesagt hätte, wieso waren die noch nicht? Aber dann hast du auch immer wieder so eine Sache wie Wings gebracht oder Flucht oder Sieg hier mit Stallone, dieser Fußballfilm. Mhm. Da war ich wieder beeindruckt, weil das ist dann schon wieder gegen meinem Image von dir, so dass du nur so die ganz großen Filme mitbringst. Und so bin ich gespannt, was du heute dabei hast.
Ja, aber auch so wirklich so diese Perlen der Vergangenheit. Alles irgendwie bei euch schon mal da gewesen. Ja, die Perlen meiner Vergangenheit.
Ist das so, ja.
Weil zum Beispiel sowas wie Flucht oder Sieg damals war wirklich so ein Ding. Seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, dachte ich, ey, das wäre doch mal was. Ich habe mich irgendwie an den Film erinnert. Ich glaube, genau, das war damals, glaube ich, irgendwie zu irgendeiner Fußballmeisterschaft, WM, EM oder irgendwie sowas.
Okay,
kann sein. Dass ich da irgendwie dachte, ich bringe mal einen Fußballfilm mit und dann bin ich auf den gekommen. Und ja, witzig aber gestern, dass du dann ja sagtest, dass du ihn im Regal stehen hast.
Ja, und ich habe ihn auch irgendwann mal nachgeholt und habe dann hier Punkte nachgereicht. Und
stimmt,
Hab dann gesagt, wie ich den fand.
Oh, weißt du es noch?
Oh, das war eine 7 oder so, irgendwie sowas in dem Dreh. Also fand den schon ganz unterhaltsam. Cool, war halt so ein Badewannenfilm.
Steht
kein Meisterwerk, aber es
ist. Nein,
ja, aber du kannst ja die Liste angucken, da steht's drin.
Ja, das ist jetzt
nur. Ich habe sie gerade nicht offen, aber.
Ist jetzt nur rausgeleiert.
Ich dachte, ihr kennt eure Punkte gegenseitig alle auswendig.
Apropos EM.
Ist klar.
Wenn du Tickets besorgen kannst.
Ich habe Tickets.
Du hast sogar Tickets?
Ich habe Tickets.
Verkaufst du die auch?
Nein.
Kurz überlegt.
Nee, aber ich hatte
wirklich. Ich habe gerade gesagt, falls du Tickets besorgen kannst, dann sag mir Bescheid. Und du sagst, du hast Tickets, aber du behältst
einfach
die.
Mal flexen.
Was sagst du davon? Was habe ich jetzt von dieser Information?
Er wollte einfach mal flexen.
Er wollte flexen.
Ja, wollte flexen und damit angeben, dass ich mir im Olympiastadion in Berlin das Spiel Spanien gegen Kroatien dann gucken werde.
Ah, Spanien gegen Kroatien. Ich würde mir irgendein Spiel angucken. Ich wäre auf jeden Fall am Start, aber ich muss mal gucken, es gibt ja keine Tickets mehr. Insofern muss ich mal rumfragen, jemand, der fußballbegeistert ist, ob er da noch was klar machen kann. Das dachte ich an dich. Nichts.
Naja, ich habe mich wie jeder andere auch auf der UEFA-Seite darauf beworben und habe dann glücklicherweise einen Zuschlag gekriegt. Mhm. Ich hatte mich sogar für alle Spiele in Berlin beworben. Es sind, glaube ich, 9 Spiele insgesamt.
Ach echt?
Wow. Und dann ist es ja so, nach dieser Auslosung bekommt man dann das Ergebnis Und dann kannst du alle Karten, die dir zugelost wurden, kaufen oder du kriegst gar keins. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich bewerbe mich auf alle Spiele, aber ich will dann am Ende, ich gewinne alle Spiele, ich will aber nur das und das Spiel.
Ja, ja,
du musst
klar.
dann entweder alles nehmen oder gar nichts.
Du musst alles nehmen. Und du hast jetzt 9 Tickets gekauft oder was?
Nee.
Oder 18.
Ich habe mich auf 9 Spiele beworben und habe nur für ein Spiel 4 Karten bekommen.
Ach so, ich dachte, man entweder gewinnt Deswegen man
hätte,
dann oder...
Ja, hätte ich jetzt richtig Glück gehabt, Glück in Anführungsstrichen, und hätte Zuschlag für 4 Tickets für alle Berlin-Spiele bekommen, dann hätte mich das mal eben auch, glaube ich, 2.800 Euro gekostet.
Ui. Nice.
Ja gut, aber dann gibt's ja Leute wie Guest, die abgenommen hätten.
Eben, das kann ja auch sein,
dass jemand... Am Ende wirst du die Karten auf jeden Fall wieder los.
Ich wollte gerade sagen, es kann ja sein, dass jemand irgendwelche Tickets verkauft oder so. Also auch hier an die Berliner HörerInnen, wenn ihr da irgendwas überhabt.
Guest möchte Fußball gucken.
Ich will einmal... bei der EM oder bei der WM mal live irgendwie im Stadion bei sein. Das habe ich echt noch nie.
Ist auch egal wo?
Noch nie gemacht. Egal wo, egal was.
Du würdest jetzt auch dafür dann nach München oder
Junge,
nach Leipzig
das
fahren.
Das geht natürlich darum, dass es in der eigenen Stadt irgendwie stattfindet. Insofern würde ich das ausnutzen. Junge, sonst hätte ich ja auch irgendwie nach Dubai fahren können.
Ja, Digga, aber die EM ist nicht in Berlin. Die EM ist in Deutschland.
Ja, ich weiß. Nee, ich würde das schon in Berlin. Ich würde jetzt ungern dafür rumreisen. Wäre schon cool, wenn es in Berlin stattfindet.
Hast du noch nie mitbekommen, dass für Guess alles außerhalb von Berlin einfach Ausland ist? Das ist auch pauschal alles erstmal Süddeutschland. Nee, Westdeutschland. Oder?
Nee, kommt drauf an, in welche Richtung du fährst.
Ah ja?
Alles, was so, es gibt ja Ostdeutschland, das ist halt die DDR.
Ja, guten Morgen.
Brandenburg ist nicht Westdeutschland.
Nee, also bei uns im Norden sagt man, alles südlich der Elbe ist Bayern.
Siehst du? Das ist auch eine Verallgemeinerung.
Naja, klar.
Apropos Schweiz Bayern.
Ist auch alles nördlich von Basel, Schwaben.
Nochmal an alle Bayern oder alle, die auch in der Nähe von Bayern wohnen.
Haha.
Während dieser Episode, genau. Während dieser Episode, also als diese, wenn diese Episode hier rauskommen wird, dann läuft das Hardline-Festival in vollen Zügen. Insofern, für Kurzentschlossene könnt ihr da natürlich auch nochmal rankommen. Weil bis Sonntag habt ihr noch die Möglichkeit, da den einen oder anderen Film zu gucken. Und ich bin mit unserem Azubi Dennis da vor Ort und wir gucken da allerlei. Also die nächsten 2 Episoden werden sich wahrscheinlich um das Hardline-Festival drehen und um die Filme, die wir dort gelunzt haben.
Mhm.
Und ganz besonders willkommen sind alle Gäste aus Heidenheim.
Was ist ein Heidenheim?
Ach, den verstehen sie wieder nicht.
Verstehst du ihn?
Nee. Ich dachte, du machst Bayern-Witze, aber...
Wie,
nee, du lernst ja erst noch, wie Fußball funktioniert und...
Ach so, ist ein Fußballwitz. Ja, ich was? Bin Bundesliga Gott. Zum Beispiel bin ich nicht fit, wenn das jetzt so eine Bundesliga-Anspielung ist. Ich bin immer so ein... Ich gucke mal
ja,
sehr
dann,
viele Länderspiele.
Ja, dann vergiss es. Ich gebe mir jetzt nicht die Blöße, diesen Witz auch noch erklären zu müssen.
Okay, wir haben ja den ein oder anderen Fußballfan unter den HörerInnen. Insofern vielleicht...
Ja, der kringelt sich jetzt.
Ja, der freut sich. Der kringelt sich gleich.
Garantiert.
Garantiert, ja. Wir haben es einfach nicht verstanden.
Nee, null. Aber ich bin bei Fußball auch sowas von raus.
Ich bin ja so, also die großen Meisterschaften gucke ich mir immer von vorne bis hinten an. Also so wie EM und EM gucke ich ja fast jedes Spiel. Mhm. Champions League gesehen gestern.
Was? Geht's dir gut?
Nee, jetzt muss ich gerade überlegen. Nee, stimmt. Ihr habt
Soll
wirklich bei der letzten WM oder was das war, ihr hattet den Fernseher irgendwie sogar während des Podcastens nebenbei laufen, oder?
Du hast recht.
Ja, hatten wir.
Stimmt.
Da hat die Schweiz gespielt sogar.
Ja, Mann.
Und
ja,
gestern hat sich noch irgendwie einen Spiegel zurechtgedreht, damit er auch um die Ecke den Fernseher sehen kann.
Stimmt, ja.
Das ganze Spiel spiegelverkehrt gesehen.
Und ich habe einmal bei so einer, wie heißen diese Beachbars, wo du so live gucken kannst?
Public Viewing?
Public Viewing, genau. Bei so einer Public Viewing Location aufgelegt und da kam die auf einmal rein.
Verrückt.
Ja. Kam die auf einmal in die Location rein und hat sich da alleine mit mir hingesetzt. Und hat
im Bayern-München-Trikot wenigstens?
Klar.
Ja, die hat im Bayern-München-Trikot an. Nee. Er hat natürlich ein Cristiano-Ronaldo-Trikot getragen.
Und Bierhelm auf.
Cristiano-Ronaldo-Trikot und Bierhelm.
Mhm.
Und ein Hertha-Tattoo.
So kennt man mich.
Ja. Unterm Auge.
Ja. Deswegen in nächster Zeit nicht mit Video. Die hat ein neues Tattoo.
Genau.
Fängt ja gut an.
Bertha HSC. Welche ja, Moderatorin war das nochmal? Ah, fuck.
Kenn ich nicht.
Hat das jemand
nicht?
Gesagt?
Ja, ja. Irgendeine im Interview hat einfach Bertha HSC gesagt.
Ist auch schön. Schön. Bertha HSC.
Jetzt kommen noch die schönsten Guido Buchwald-Zitate. Und
ja, genau.
Dann können wir die Sendung auch beenden.
Tut der ganze Fuß weh, vor allem am Knie. Der ist so schön, ey. Das ist auch was, das Blick nur Schwaben, Alter.
Mhm. Wegen Buchwald, wegen dem Nationalhelden?
Nee, wegen Fuß.
Wieso? Ich blick den auch.
Ah ja?
Ja, klar.
Mir tut der ganze Fuß weh, vor allem am Knie.
Ja, weil das Knie wahrscheinlich nicht zum Fuß gehört, oder?
Ja doch, in Schwaben eben schon.
Ach, da ist es auch so.
Auf Schwäbisch ist Fuß das ganze Bein.
Ach so.
Deswegen sagt er, mir tut der ganze Fuß weh, vor allem am Knie.
Dann hat er ja nichts Falsches gesagt quasi.
Nee, hat er auch nicht. Auf Schwäbisch hat er alles richtig gemacht.
Ach so, okay, nee, das habe ich nicht gewusst.
Und Mailand und Madrid liegen auch gar nicht so weit auseinander, wie man denkt.
Schön. So, Fußball, Alter. Ihr habt damit angefangen, ey. So eine Kacke.
Ja, ist doch schön. Mal andere Themen.
Tja.
Ja, ja, du, neulich haben wir über Kochen gesprochen.
Das war dann eher Lies Baustelle. Ja. Da konnte er mehr dazu beitragen.
Auch nicht wirklich.
Aber für Themen, wo ich dissen kann, ist er mal zu haben. Insofern war Kochen auf jeden Fall ein Volley.
Ja, ich habe noch kurz überlegt, ob ich heute einfach das Spiel Bayern gegen Arsenal von gestern Abend rezensiere.
Da hätte ich mitsprechen können.
Ey, das wäre aber auch echt mal was Neues, Alter. Geguckt, ja. Und also machst du nicht. Kannst du dann Punkte vergeben?
Ja, 2-2.
Keck. Okay.
Hast du parallel noch Chelsea geguckt?
Nee.
Weil das war, ich hab dann ab und zu mal umgeschaltet und das Chelsea-Spiel war wirklich eins der krassen Spiele, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Das war richtig gut.
Alter, jetzt geht's schon wieder immer noch um Fußball.
Entschuldigung.
Hier.
Oh, gleichzeitig. Mhm. Jetzt drück nochmal.
My time for caring about this has expired.
Okay, expired. Das heißt, wir sollten in die Filme überleiten oder wollen wir Jan noch ein bisschen interviewen?
Ja,
die Leute freuen sich ja, dass er wieder da ist.
Ja, natürlich. Ja, das ist gut.
Schickt uns eure Fragen und ich beantworte sie.
Ja, genau.
So, wir machen eine Sonderepisode.
Wir sind ja nicht live.
Wir machen eine Sonderepisode, wo wir uns einfach rausschneiden. Und die kannst du dann alleine, kannst dann alleine machen, die Episode.
Super.
Genau. Kannst du auch mal von zu Hause aufnehmen. Wie in alten Zeiten. Ich setze mich 4 Stunden hier hin und...
Genau.
Ist nicht das erste Mal, dass du Monologe hier vor Mikrofon führst.
Das sagt der Richtige.
So. Okay.
Welchen japanischen Film aus den 50ern hast du denn heute mitgebracht?
Keinen japanischen Film aus den 50ern, aber offensichtlich sind wir kreativer als du, weil wir schaffen es nach 370 Visionen immer noch Filme und Serien rauszufinden, die wir noch nicht rezensiert haben und haben da kein großes Thema mit.
Wir müssen nicht auf ein Fußballspiel zurückgreifen.
Nee, wir müssen nicht auf ein Fußballspiel zurückgreifen.
Nein, aber was mich, rumheulen. Wo wir trotzdem noch kurz drüber sprechen können, weil ich habe mit dir neulich da ansatzweise drüber gesprochen, du fandst Dune ja total geil. Also sowohl den ersten Teil als jetzt eben auch aktuell den zweiten.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den zweiten bis jetzt noch nicht gesehen habe.
Ach so, du hast ihn
ach, immer noch nicht?
Nee.
Okay.
Ich bin ja nicht nur deswegen so selten hier, weil ich einfach keine Zeit zum Rezensieren habe.
Sondern weil du keine Filme guckst.
Ich habe nicht mal Zeit zum Gucken manchmal.
Was machst du denn in deiner Freizeit
Fußball
die ganze Zeit?
Ich habe keine Freizeit.
Was hast du denn so? Gibt es irgendwelche Hobbys, die du jetzt so neu für dich entdeckt hast oder irgendwas in der Richtung, wo du sagst,
ja,
das kostet viel Zeit?
Seit gestern fahre ich wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Riesenhobby.
Okay, deswegen guckt man keine Filme mehr, weil man jetzt mit Fahrrad zur Arbeit
fährt. Nee, aber dann kannst du wieder Podcasts hören.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Kannst du mal ein bisschen aufholen.
Ist das nicht gefährlich? Um Fahrrad-Podcast hören?
Ja, je nachdem, wie du das einstellst. Ne?
Ich habe aber auch ein neues Auto, aber das interessiert wahrscheinlich keinen.
Kommt drauf an. Ist das ein Aston Martin?
Mm-mm.
Nicht. Dann interessiert es mich
nicht. Ey, was ist das eigentlich so? Kennt ihr das auch, dass so Leute, die sich so übertrieben teure Autos kaufen, die dann manchmal in den absurdesten Farben haben? Also was ist da los?
Das haben wir doch neulich irgendwo gesehen, vom Kino oder so. Da war doch auch irgendwie ein schönes Kino, schönes Auto, wo du gesagt hast, Alter, was für eine hässliche Farbe.
Ja, ja.
Ja, ja.
Stimmt, das war so ein Türkis, ne?
Ja,
so,
aber
so eine M-Klasse oder so.
Das war eine M-Klasse, oder? Ja, irgendwie sowas.
Völlig absurd.
M-Klasse in Türkis.
In Türkis. Okay. Aber so ein richtig fieses Türkis ging gar nicht. Und die Felgen waren voll Katastrophe und alles. Also so richtig teuer hergerichtet in hässlich. Mhm. Und heute ist hier vorne auf dem Parkplatz so ein Lamborghini-SUV gefahren. Keine Ahnung, was das, wie das Modell heißt. In Neongrün.
Oh, Neongrün.
Wo ich mir denke, was ist denn mit den Leuten los, Alter?
Du, nur weil sie Kohle haben, heißt es nicht automatisch, dass sie Geschmack haben.
Nee, das ist ganz offensichtlich. Stimmt. Aber ich frage mich halt, also, ob es da ein Konzept dahinter gibt. Weißt du, ob das irgendwie so die ultimative Demonstration ist von, ich habe zu viel Kohle, weil ich kaufe mir ein überteuertes Auto auch noch in der beschissensten Farbe, die ich finden konnte.
Nee, die halten sich wahrscheinlich so ein bisschen für individuell, wenn die so eine Farbe auswählen. Das ist edgy und dann so, hat nicht jeder. Ja, für die ist ja mal wichtig, dass es nicht jeder hat, weißt du?
Ja,
das stimmt.
Aber bei manchen Sachen hat es halt vielleicht schon auch einen Grund, dass das nicht jeder so hat.
Möglich, ja.
Ja, aber ich finde den Gedanken schon ziemlich naheliegend. So ein roter Ferrari oder ein gelber Lamborghini, damit kannst du schon nicht mehr groß Eindruck schinden. Davon sind halt einfach zu viele schon auf der Straße.
Das ist ein Classic. Ja, siehst du, da ist wahrscheinlich genau das Problem, dass Leute, die sich so ein Auto kaufen, dann Bock haben, Eindruck zu schinden.
Ja, darum geht's ja eigentlich. Darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, wenn du die selbst
nee, aber in Türkis, ich weiß nicht.
Ja, okay, ja, weil du hast ja dann Idioten wie wir, die drüber reden.
Mhm. Ja. Hm. Stimmt. Zumindest, also es fällt
auf. Womit wir wieder beim Thema Fußballer wären.
Ach so. Nö. Ich habe ja gestern einen Fußballer kennengelernt, den ich sehr nett fand. Also einen ehemaligen Fußballer offensichtlich.
Ja, und Jan wusste sogar sofort, von wem du redest.
Mhm. Ja. Offenbar isländischer Nationalspieler.
Isländischer Nationalspieler, ja. Ein sehr schöner isländischer Nationalspieler.
Oh ja. Liebe Grüße an Rurik. Mhm.
Aber ich glaube, wenn du so eine isländische Fußballnationalmannschaft nimmst oder die dänische, das sind schon, die sehen ja, schon alle aus wie aus Vikings
auch immer so
oder
krass,
Schweden,
ne? Ja.
Die sehen schon alle aus, als hätte du die aus Vikings so rausgecastet und so alles so eine schönen
aus Vikings rausgecastet und die Haare gewaschen, genau.
Ja, und die Haare gewaschen und gebadet.
Ja. Paar neue Zähne.
Trikots nee, angezogen, wirklich, fertig.
Schon krass.
Ja, schönes Volk da im Norden. Mhm. Skandinavien und Co.
Achso. Ich wollte gerade Danke sagen.
Nee. Da ist noch nicht
noch
so weit.
Nördlicher, mein
noch
Lieber.
Nördlicher. Du bist leider noch in dem unteren
der
Bereich.
Kommt hier mit Ostfriesland.
Im Gegensatz zu den Isländern bin ich ein Bayer.
Da, die Friesen, das ist ein schönes Volk. Models, alles Models da in Friesland.
Ja, siehst du, aber ich hatte es gestern noch mit ihm davon, wer so die Wikinger für sich claimt. Weil er halt sich dahingestellt hat, meinte so, ja, ich bin aus Island, so da, wo die Wikinger herkommen. Und ich so, Moment.
Oha, hast du
interveniert? Haben Sie schon mal was von Heiterbu gehört?
Ich so, pass mal auf, ey, die Norweger behaupten was anderes. Und dann meint er so, ja, cool, komm, teilen wir uns das Ding. Ich so, ja, fein.
Hallo?
Also solange es nicht Schweden ist, ne? Er meinte so, die Schweden auf keinsten, die sind zu weich. Und ich so, ja, auf jeden, recht hast du.
Schleswig. Wir Deutschen haben auch Wikinger hervorgebracht.
Ja, okay, jetzt kommt er wieder.
Wir Deutschen haben auch Wikinger hervorgebracht. Oh mein Gott.
Jan, come to play. Oh Mann, Jan hat Bock, ich merke schon.
Ich hab mal ist so, geil. Ich hatte jetzt gerade mal Bock und habe mal spontan gegoogelt, was so prominente Friesen sind. Da gibt es tatsächlich nicht allzu viele, Alter.
Naja,
Walter Freiwald ist hier ganz oben. Und wenn Walter Freiwald, Alter, ganz oben, Walter. Wenn Walter Freiwald ganz oben in der Liste ist, dann ist die Prominenz schon nicht allzu groß. Gut, Wolfgang Petersen kennt man auf jeden Fall. Das ist ein großer. Mhm. Eva Herrmann. Okay.
Ja.
Nachrichten halt, Moderatorin. Ansonsten wird's dünn.
Über Otto und Karl reden wir nicht mehr, oder was?
Ja, doch, es gibt natürlich aus der Geschichte hier Klaus Störteberger und Edzard der Große, der ostfriesische Graf. Wer kennt ihn nicht?
Steht er gerade auf dem Schlauch, oder?
Nee, das hat er, glaube ich, schon registriert.
Ja, ich habe es registriert, was du okay, weißt. Ja, gut. Alles gut.
Nee, also die sind jetzt mal vorausgesetzt, glaube ich. Mhm. Otto und Karl, wie du so schön gesagt hast. Also,
Otto und Karl mal außen vor.
Ich denke, Otto und Karl sollten noch irgendwo so ein Stückchen über Walter Freiwald in der Tabelle stehen.
Meinst du? Wo bist du da überhaupt gelandet? Ist das Wikipedia oder was?
Ja, aber ich bin jetzt bei Film, TV und Radio. Da müssten eigentlich beide auftauchen. Stehen aber nicht, komischerweise. Da stehen tatsächlich nur Kunst und Kultur, vielleicht sind sie hier zu sehen. Ach so, Musik und Bühne. Ja, da ist Karl schon mal bei Musik und Bühne und da ist Otto hier bei Musik und Bühne. Alles gut.
Na, siehst du mal.
Ja, die anderen kenne ich alle nicht, Alter. Jan Cornelius. Oh doch, Entschuldigung. Wie konnte ich H.P. Baxter unterschlagen, Alter? Wie konnte ich H.P. Baxter einfach unterschlagen? Hans-Peter Gerdes. Ja, das sind Friese anscheinend.
Mensch.
Mensch, nur die ganz Großen. Und Zeig
also,
Jan.
Also ja, Kunst und Kultur sollte wenigstens noch Henry Nannen auftauchen, aber tut er wahrscheinlich nicht.
Ja, noch die Wissenschaftsliste ist richtig groß. Da ist einiges am Start. Mhm. Und ein paar Sportler. Christian Alder.
Dieter Eils.
Dieter Eils, ja, okay. Nationalspieler immerhin. Genau.
Wer?
hat er nicht hier Rostock trainiert auch?
Dieter Eils?
Ja.
Oh Gott, wen er trainiert hat, weiß ich nicht.
Ich glaube, er war Trainer von
Rostock. Ich weiß, er hat beim SV Hage angefangen und ist dann über Kickers Emden dann rüber zu Werder Bremen.
Alter. Kickers Emden, Alter.
Kickers Emden, jetzt sind wir da schon wieder. Ah. Patience is not my
virtue. Aber es, also unterm Strich kann man sagen, bei den prominentesten Friesen der kompletten Geschichte bist du definitiv in der Top 10 und wir haben dich hier heute zu Gast. Also insofern,
ich stehe auch auf der Seite.
Nee, nicht offiziell, aber für uns in unserem Herzen.
Banausengast Second Jan.
Genau. Du bist mir definitiv. Jan is back! Den werden wir noch öfter drücken heute.
Irgendwo zwischen Dieter Eils und Walter Freiwald.
Irgendwo dazwischen, ja. Du bist sozusagen der Walter Freiwald, der bewegt mit Banausen.
Großartig. Ja, aber guck mal, jetzt spielst du auch gerne Fußball oder hast das zumindest ja mal aktiv gemacht, wie du früher immer gesagt hast, wo ich immer gedacht habe, wie zur Hölle spielt man passiv Fußball? Aber gut, Jan war aktiver Fußballer.
Stimmt, da hast du jemand zitiert.
Und
passive Fußballer sind die, die auf der Tribüne stehen und alles besser wissen.
Ach so, also guess.
Ich würde mich nicht als passiven Fußballer bezeichnen.
Okay. Gut.
Als aber, Passionierten aber, vielleicht.
Was hat Walter Freiwald so gemacht? Da war der nicht Moderator hier bei Dingens?
Der war doch so ein Hiwi.
Ja, oder?
Der war der Hiwi von Harry Weinfurt, ja. bei der Preis
der Preis ist heiß.
Genau, der hat immer so die Preise vorgestellt.
Kannst du auch was in die Richtung?
Na, aber er ist auch unser Hiwi. Insofern ist es passt doch super.
Und Jan ist unser ich glaube, Hiwi? Im Dschungelcamp war er auch mal. Aber ist er nicht sogar tot inzwischen?
Der ist tot und der war im Dschungelcamp, richtig. Er ist im Dschungelcamp gestorben.
Hard Facts über Walter Freiwald, Alter. Er ist tot und war im Dschungelcamp.
In der Reihenfolge.
Wer hätte gedacht, dass der prominenteste Name, den wir in dieser Episode hier eine ganze Weile beleuchten, Walter Freiwald ist.
Das sind nur die Besten, über die wir reden, wenn ich dabei bin.
Die Besten der Besten, ja. War der auch auf der Taufe? Auf der Taufenfeier?
Ja, mindestens.
Walter war nicht am Start. Hätte ja sein können, dass er da im Publikum saß.
Und glaubst du, er kommt einfach ganz Ostfriesland zusammen? Nee, oder
der was? Stand auf der Kanzel am Mikrofon und hat erzählt, wie viel es kostet. Hinterher.
Und jetzt raten wir mal, wie viel die Taufe gekostet hat. Ach, herrlich. Ich stelle mir Friesland wirklich ein bisschen dörflich vor, dass da alle irgendwie beisammen.
Merkt man gar nicht, Alter.
Dass da alle auftauchen. Wenn, keine Ahnung. Otto ist halt irgendwie, keine Ahnung, Taufpate von so einem Burschen und dann kommt halt Walter Freiwald auch rum.
Das ist so geil, wie er das runterreden will, ey. Als wird Otto das. Nein, wie Guess das runterreden will, dass Otto dein Taufpate war. Weil er einfach
runterreden.
Davon ausgeht, dass er das bei jedem Dritten macht, Alter. Das ist
nein.
Das
also Moment mal, weißt du, kennst du die
schon wieder einer geboren in Ostfriesland, Otto, Walter.
Ja, Otto macht das mit den Taufen so wie andere Künstler hier mit den CDs oder so. Ich nehme hier ein Geburtstagslied auf CD auf mit deinem Namen.
So
kostet
aus.
Nur 50 Euro.
Weißt du denn aus dem Kopf, wie viel Taufen schon Otto der Taufpate war?
Nein, weiß
steht
ich nicht.
Steht das auch da?
Nee, das steht hier nicht.
Das ist ja richtig. Alter, das wäre jetzt abgefahren.
Also den Link zu der Seite müsstest du mir dann wirklich mehr schicken.
So, Jan, du bist nur einer von 350.
Das heben wir uns dann auf als Bash-Frage auf jeden Fall beim nächsten Mal.
Oh boy.
Ja, Otto ist ja momentan gerade bei LOL. Habt ihr das gesehen?
Ach was, wirklich?
Ja, okay. In der aktuellen Staffel von LOL.
Ich habe da noch nicht eine Folge von gesehen, aber
ich auch nicht.
Also ich kenne Leute, die das schon sehr lustig finden.
Ich feiere das total.
Ach echt?
Ja.
Okay.
Da haben wir schon einen.
Ja,
aber ich kenne ja, war nicht Isa diejenige, die es übelst schlimm fand, oder?
Isa hat es rezensiert hier bei uns,
ja.
Aber so begeistert war sie nicht davon, nee. Sie meinte, ich glaube, ein, zwei Leute hat sie hervorgehoben, die sie ganz witzig fand, aber...
Ja, aber auch eben
andere
so ein
auch
paar,
eher
die ihr negativ aufgefallen sind, ne?
Ja, ich erinnere mich.
Ich finde das Konzept der Sendung, finde ich echt toll. Ich meine, das ist ja, glaube ich, ein...
Ja,
oh nee, jetzt adaptiert. Kann ich nur nebenlegen, wo das ursprünglich herkam. Mhm. Ich glaube sogar irgendwo aus Skandinavien oder so. Gibt es auf jeden Fall auch schon in zig Ländern, die das schon adaptiert haben.
Naja, klar, ist ja perfekt vom Konzept. Super easy, in anderen Ländern zu adaptieren.
Ja. Nee, und Bulli hat es für Deutschland, finde ich, total cool gemacht. Also ja, zum Teil ist die Gästeauswahl ein bisschen fragwürdig. Also ich weiß ja zum Beispiel nicht, warum jetzt in der aktuellen Staffel, warum so ein Elias Mbarek unbedingt dabei sein muss. Mhm.
Ja.
Aber du brauchst auch immer irgendwie vielleicht
irgend
so einen Quotenschauspieler oder so. Kannst nicht nur Comedians oder Satiriker da reinsetzen.
Hat ja schon eine Fanbase, der Junge.
Vielleicht auch einfach nur deswegen.
Mhm. Obwohl,
dass die ganzen Fuck You Goethe-Fans da einschalten.
Ja. Wenn die das jetzt in Amerika bringen würden, weißt du, so mit ausgewählten Comedians, die ich halt alle mag, so, weißt du, dieser eine, den wir beide sensationell finden hier, der mit, der diesen Field of Dreams Monolog geführt hat hier bei der Oscarverleihung, den kennst du doch auch. Der, ich habe seinen Namen vergessen, Mann.
Ach so, John Mulaney.
John Mulaney, nee,
oder doch?
Mulaney. Ja, doch, genau. Ja. Den finde ich zum Beispiel sensationell, wenn der bei sowas
mit Olivia Mann dann, offenbar zusammen.
Der ist mit Olivia Mann zusammen, ja, das wusste ich auch nicht. Die sind ein Paar. Aber der ist lustig. Den mag ich zum Beispiel total gerne.
Ja,
wenn der irgendwie in so einer Combo drin wäre, dann würde ich es feiern.
Hm.
Ja, ich gebe zu, ich habe ja auch hin und wieder wirklich echt meine Schwierigkeiten mit dem deutschen Humor oder mit dem deutschen TV-Humor. Aber bei der
sagt
Sendung.
Der Typ, der
bei der Sendung.
Sunshine Reggae auf Ibiza rezensiert hat. Okay.
Das ist nicht TV, das ist Kino gewesen.
Okay, großes Kino.
Entschuldigung.
Nein, aber was weiß ich, mich nervt so ein Mario Barth auf der Bühne irgendwie auch schon gefühlt nach 2 Minuten.
Mhm.
Oder so ein, wie heißt denn dieser andere Schlimme? lief neulich auch
da gibt es ausreichend, aber die brauchen wir, glaube ich, auch nicht alle aufzählen.
Ja, das stimmt. Bloß nicht. Nee, nachher verlieren wir hier Hörer, weil die hören uns auch. Die hören uns auch alle.
Nee, aber lol, ich find's toll.
Okay.
Mich amüsiert's extrem.
Jetzt reimt der auch noch.
Ja, jetzt reimt der auch noch. Ja, Eminem, der friesische Eminem.
Fremenem.
Feminem.
Fremen.
Ist sehr gut jetzt.
Okay.
Okay, so. Heißt das, wir sprechen jetzt doch mal über Filme, oder was?
Darum geht's in dieser Sendung.
Ja, wir reden ja dann doch über Gesehenes und ich habe hier eine Serie heute mal mitgebracht. Kein Film. Also kein japanischer Film aus den 60er Jahren entgegen den Erwartungen, sondern eine recht aktuelle Serie, nämlich aus dem Jahr 2020. Und zwar ist das quasi die zweite Staffel, auch wenn das eine Anthologieserie ist. Und die erste Staffel habe ich auch schon besprochen. Da war nämlich in einer Episode vor Ewigkeiten, war nämlich die Sachsen von Steven Spielberg hier bei uns zu Gast. Mhm. Und da habe ich über den ersten Teil geredet, der hieß Haunting of Hill House. Und war für mich neben American Horror Story wahrscheinlich die beste Horrorserie, die ich jemals im Stream oder überhaupt so im Fernsehen gesehen habe, die jetzt außerhalb von normalen Filmen lief. Fand ich richtig gut. Und ich bin kein Fan von diesem Spukhaus-Horror. Und deswegen habe ich mir jetzt die zweite Season anguckt. The Haunting of Bly Manor heißt das. Und auch diese wird auf Netflix gestreamt. Und wir haben ein paar bekannte Gesichter, also Schauspieler, die wir schon aus der ersten Staffel kennen, aber die spielen hier andere Rollen. Das heißt, es sind keine wiederkehrenden Charaktere, sondern es ist eine komplett andere Geschichte, komplett andere Story. Aber wir haben ein paar Leute, die wir aus der ersten Staffel schon mal gesehen haben.
Also vom Konzept her klingt das jetzt erstmal ähnlich wie das, was Ryan Murphy mit American Horror Story macht.
Es ist so ähnlich, aber natürlich im Gegensatz zu Ryan Murphy haben wir hier ein absolut klassisches, gotisches Szenario. Also so eine Geistergeschichten, weißt du, wie man sie sich am Lagerfeuer erzählt hat. Mhm. Und,
nein, aber ich meinte jetzt die Besetzung, also diese Prinzip, Strategie mit der Besetzung aus der ersten Staffel, dann die einfach in anderen Rollen in der zweiten zu besetzen.
Ja, vom Prinzip ist es das Ryan Murphy-Ding, definitiv.
Ganz kurz, ich kenn's jetzt gar nicht. Okay. Was meinst du jetzt mit gotisch? Also meinst du jetzt schon Historien oder?
Ja, bei Ryan Murphy bei American Horror Story als Beispiel oder American Crime Story, er bringt ja dann schon zeitgenössische Geschichten mit rein oder persifliert so ein bisschen diese 80er-Jahre-Slasher-Kultur, weißt du, à la Freitag der 13. oder du hast halt irgendwie, also diese Sachen spielen ja heute und The Haunting of Hill House und The Haunting of Bly Manor sind halt so diese klassischen Spukgeschichten wie zum Beispiel Die Frau in Schwarz, weißt du, mit Danny Radcliffe, so ein Ding oder hier, wie heißt er, Crimson Peak von Del Toro, weißt du, es geht so in die Richtung. Und in der Richtung bewegt sich auch der zweite Ableger. Und ich werde mir erstmal erzählen, worum es geht. Carla Gugino, die kennen wir natürlich und die hat im ersten Teil schon die Hauptrolle gespielt, die fungiert hier in einer sehr kleinen Rolle als Erzählerin. Also wir steigen am Anfang auf einer Party ein. Sie sieht definitiv gezeichnet aus, die Haare sind grau und ihr Gesicht ist eingefallen. Und dann fängt die an, diesen Partygästen eine Story zu erzählen über dieses Grundstück, wo die sich gerade befindet. Und das nennt sich Bly Manor. Und jetzt springen wir praktisch in der Zeit zurück und springen in diese Geschichte rein. Und hier haben wir die zweite Person, die wir aus der ersten Staffel kennen, Victoria Pedretti. Die spielt hier nämlich die zentrale Rolle und die spielt eine junge Frau namens Danny Clayton. Und Danny Clayton braucht einen Job und die springt ein für einen wohlhabenden Anwalt, dem nämlich dieses Anwesen gehört, der wiederum gespielt von Henry Thomas, den wir auch aus dem ersten Teil kennen. Henry Thomas ist der kleine Junge aus E.T., das ist auf jeden Fall seine bekannteste Rolle. Und der hat im ersten Teil schon eine zentrale Rolle gehabt. Hier spielt er diesen Anwalt, der diese besagte Danny Clayton dann einstellt als Au-pair-Mädchen auf diesem alten Anwesen Bly Manor, für unter anderem ihn auch bei dem Aufpassen der zwei Kinder zu helfen. Weil es sind nämlich nicht seine eigenen Kinder, denn es gibt dort eine Haushälterin, es gibt einen Koch, es gibt eine Gärtnerin und es gibt einen kleinen Neffen und eine kleine Nichte des Anwalts. Und dieses Au-pair-Mädchen wird primär eingestellt, um auf den Neffen und auf die Nichte des Anwalts aufzupassen. Sie ist vielleicht so 8 Jahre alt, so ein kleines Mädchen, und er ist vielleicht so 10, 12, also ein bisschen älter. Mhm. Und wir erfahren in Rückblenden, dass die Eltern der Kinder in Indien verstorben sind vor ein paar Jahren. Und deswegen sind die Kinder dann zu dem Bruder gekommen und er zieht sie auf, aber er ist halt Anwalt, ist super beschäftigt und kümmert sich eigentlich kaum um die Kinder und deswegen braucht er da jemanden, der da ein Auge drauf hat. Und das sind nicht die einzigen Toten, die wir in Rückblenden erfahren, weil auch Danny hat mit einem Verlust zu kämpfen, weil ihr Verlobter starb nämlich bei einem Autounfall vor kurzem und deswegen hat sie auch diesen Job angenommen, um so ein bisschen was Neues zu erfahren, um sich abzulenken und gegen diese Trauer anzukämpfen. Und es fängt auch ganz charmant eigentlich an, weil in der ersten Folge sehen wir, wo sie auf dieses Anwesen kommt, dieses kleine Mädchen ist zum Beispiel super niedlich, weil die sagt mal zu allem so, also die drückt sich so voll altenglisch aus, weißt du, aber so super höflich und nett und gut erzogen und sagt nur zu einem splendid und so, weißt du, so halt so mit diesem englischen Akzent. Der Neffe ist ein bisschen aufmüpfig und dann sehen wir so ein bisschen scary Puppen da rumliegen. Es gibt eine Puppe mit so schwarzen Haaren, die liegt dann so halb unter so einem Regal, weißt du, wo die sich auch sagen, wo die sagen so, nee, lass die mal da, die soll da liegen, als Danny da anfängt aufzuräumen. Also es scheint so ein bisschen ein Geheimnis um diese Puppe da zu geben. Und ich will jetzt hier natürlich nicht zu viel verraten, aber Danny fängt dann an, gruselige Dinge zu sehen. Und immer wieder erfahren wir dann in Rückblenden, fährt die Serie dann so in vergangene Zeiten dieses Anwesens und was da passiert ist und wer da die Einwohner waren. Und Dinge, die sich dazu getragen haben. Es gibt sogar eine Folge oder beziehungsweise eine Storyline, die spielt im 17. Jahrhundert. Da springt die Folge dann komplett ins Schwarz-Weiß und da geht es um ein Schwesterpaar, die zu dieser Zeit in diesem Anwesen zu Hause waren und eine von den Schwestern hat dann geheiratet und dann gibt es da auch noch einen schicksalshaften Verlauf dieser Storyline. Mhm. Und das meine ich mit das ist so dieses Gotische, das ist halt so eine klassische Gruselmär, so, weißt du, wie so diese alten Spukschlossfilme und das hat jetzt nichts mit so modernen Horror zu tun.
Aber die eigentliche Storyline spielt im Heute.
Die eigentliche Storyline, genau, die spielt eigentlich im Heute und blickt dann zurück. Und der Creator ist wieder Mike Flanagan. Das ist übrigens der Regisseur von Dr. Sleep gewesen. Das ist auf jeden Fall so außerhalb von The Haunting of Hill House, der ersten Staffel, die er schon gemacht hat. Und The Haunting of Bly Manor ist das definitiv sein bekanntester Film. Und ich habe schon erwähnt, also Haunting of Hill House fand ich für so einen Spukhaus-Horror, fand ich das richtig gut und richtig erfrischend. Bly Manor ist absolut nicht. Also ist auf jeden Fall ein kompletter Abfall im Gegensatz zur ersten Staffel.
Echt?
Ja, ja. Weil sie hat dann, also es geschehen hier so bestimmte Sachen, die dann unerklärlich sind. Und dann willst du natürlich als Zuschauer wissen, was da passiert. Du hast so eine Frau, die zum Beispiel aus dem See ab und zu mal auftaucht. Mhm. Du hast so gesichterlose Menschen, die dann immer wieder auftauchen, wo du so keine Augen erkennen kannst und so, wo die Gesichter eigentlich nur so eine Masse sind. Also sie sieht dann auch Menschen, die irgendwie eigentlich schon gestorben sein müssten, weißt du, so hat dann so Visionen, also die junge Haushälterin, das junge Pärmädchen. Und die Serie braucht dann 9 Episoden, um das Ganze aufzudröseln. Die eigentliche Aufdröselung in der vorletzten und letzten Episode, die dann letztendlich kommt, die ist wiederum ganz cool. Mhm. Aber die Folgen, die circa 50 Minuten dann gehen, ziehen sich bis ins unermessliche Alter und es ist super langweilig. Also ich musste mich hier schon wirklich durchquälen bei The Haunting of Bly Manor und ist leider ein kompletter Abfall im Gegensatz zur ersten Staffel. Hat mich überhaupt nicht gecasht und die bringt so alles mit, was ich so an diesen Gruselserien überhaupt nicht mag. Es ist komplett irgendwie bieder und konservativ, es ist langweilig, es passiert kaum was und irgendwie verlierst du dann nach einiger Zeit das Interesse.
Das klingt ganz schön dünn.
Ja, eine Menge Leerlauf, definitiv. Also hätte man bei der ersten Staffel belassen sollen, insofern
aber jetzt mal so,
hab's nicht gebraucht.
Audiovisuell ist das trotzdem wie die erste. Also das ist jetzt nicht irgendwie, was da qualitativ, fällt's nicht ab.
Weiß ich nicht. Also die erste fand ich audiovisuell wirklich beeindruckend. Also die Spezialeffekte waren cool, der Sound war irgendwie geil, das Haus war so ein Charakter für sich und so. Die macht echt einiges anders. Das fand ich hier eigentlich alles öde und langweilig. Also insofern.
Hast du denn mitgekriegt, ob es irgendwelche Budgetunterschiede von der ersten zur zweiten Staffel gab? Die weniger Geld hatten dann für die zweite?
Nee, glaube nicht, weil die erste war ja schon recht erfolgreich gewesen auf Netflix und war ja auch da ganz oben in den Charts immer mit dabei. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Budget beschränkt haben.
Naja, aber wenn es nicht so gut aussieht wie die erste.
Naja, die haben versucht halt das Konzept ein bisschen umzuwandeln und eine neue Story einzubauen, aber das hat halt nicht funktioniert. Das ist also war nicht gut. Wie man hier noch erwähnen könnte, schauspielerisch, die Haushälterin, die schon lange auf diesem Anwesen tätig ist, die wird gespielt von Tinia Miller. Die kennst du aus Years and Years. Das ist die die Schwarze mit dem kahlrasierten Kopf, die öfter auch mal in so britischen Serien, britischen Filmen auftaucht.
Ja.
Hat man auch definitiv mal gesehen, das Gesicht. Mhm. Die spielt hier auch, die ist ja auch im Maincast. Ja, das ist The Haunting of Bly Manor. Also kam leider nicht so gut bei mir weg und ich fand's langweilig.
Du hast echt gar nichts Positives erwähnt, ne?
Nee, komm. Wie gesagt, ich fand diese Auflösung ganz nett, aber musste ich halt durchquälen, um da hinzukommen und so. Ansonsten hat die eigentlich sehr viel Leerlauf und hat nicht so richtig viel Sehenswertes hervorgebracht, fand ich. Also für diejenigen, die erste Staffel gesehen haben und dann mit dem Gedanken spielen, die zweite zu sehen, ich bin der Meinung, die kann man sich auf jeden Fall klemmen. Obwohl die Punkte hier eigentlich einigermaßen solide daherkommen, weil IMDb ist hier zum Beispiel bei einer 7,4.
Oh.
Das ist schon definitiv mehr als ich geben würde. Mhm. Bei Metacritic habe ich eine Bewertung gefunden von 63 und die ist auch bei Letterboxd zu sehen und auch hier wieder ist die Bewertung recht gut, eine 3,9.
Wow.
Also vielleicht sehen da andere doch mehr als ich, aber das ist für mich hier so. Also wenn ihr noch nie einen Horrorfilm in eurem Leben gesehen habt oder gerade irgendwie 11 seid oder so, dann ist das vielleicht gruselig, aber ansonsten lässt mich das recht kalt.
Kannst du gerade nochmal sagen, durch wie viel Materie muss man sich da wühlen? Also wie viele Folgen und wie lange ist eine Folge?
Das sind 9 Episoden und eine Folge geht circa so 50 bis 55 Minuten.
Ah ja.
Das ist zu lang.
Oh, und wenn das einzige Trostpflaster dann wirklich am Ende nur die Auflösung ist, die dann...
Ja, zwischendurch hast du mal so ein, zwei gute Momente, aber bei 9 Folgen bei 50 Minuten ist das natürlich sehr spärlich gesät. Ja, jetzt dürft ihr raten. Mehr habe ich nicht.
Ja, eigentlich, schon, eigentlich bin ich ja auch so ein Horrorfan, aber
also dann guck dir
da habe ich, hab ich jetzt keinen Bock, das zu gucken. Aber ja, erste Staffel.
Guck dir die erste Staffel an, die ist auf jeden Fall hervorragend.
Mache ich.
Cool.
Tja, Jan fängt an.
Oh, das ist so gemein.
Warum ist das gemein?
Naja, weil die Filme oder Serien, die einem nicht gefallen haben, natürlich immer definitiv schwerer zu erraten sind, als die, die einem gefallen haben.
Ja.
Und dafür bin ich jetzt irgendwie auch schon wieder viel zu lange raus. Das ist so dieses, nö, hat mir nicht gefallen. Das kann können 2 Punkte sein, das können aber auch 5 Punkte sein. Da kann man jetzt... Du weißt ganz genau, du hast jetzt wahrscheinlich schon an einzelnen Stimmnuancen erkannt.
Ich schwanke mal mindestens einen Punkt. Das ist schon, also weiß Guess, aber glaube ich auch, dass das nicht einfach ist.
Na, dann sage ich 4.
Mhm. Das ist eine der Punkte... Ach, die mit dem Schwanken drin waren.
Zwischen 3 und 4 oder zwischen 4 und 5?
Nee, zwischen 3 und 4 bin ich im Schwanken. Ich sag 3,5.
Da ist Lee dichter dran. Eine 3 ist es.
Oh. Hm. Na gut, kann ich nur froh sein, dass ich nicht allzu weit daneben liege.
Nee, war schon okay, der Tipp.
Also gibt es eigentlich wieder irgendwas zu gewinnen am Ende des Jahres?
Ja klar, also wenn du ja, gleich ziehst mit uns. Wenn du gleich siehst mit uns heute in der Episode, also du brauchst keinen Sieg, musst einfach nur, wenn Lee jetzt gewinnt und du hast genauso viele Punkte, kommst du in den Lostopf. Und
okay.
Ja.
Na und dann am Ende des Jahres ziehen wir aus diesem Lostopf einen Gewinner.
Genau.
Und dann gibt's was auch immer du möchtest.
Genau, dann darfst du das auch so. Spuk in Hill House, so 9 Punkte habe ich der gegeben, Alter, der ersten.
Okay.
Oh, 9.
Episode 27, langes her. Ja.
6 Punkte weniger für die zweite Staffel.
6 Punkte weniger für die zweite, insofern
das ist krass.
Das ist definitiv ein Abfall. Ja.
Also so weit war ich, glaube ich, damals bei Wayward Pines auch nicht auseinander. Obwohl ich ja auch gesagt habe, dass das ein ziemlich krasser Qualitätsabfall ist, von der ersten in die zweite Staffel.
Naja.
Aber 6 Punkte.
Wobei man sagen muss, dass, also ich bin ja sowieso kein Fan von diesen Spukhaus-Horror. So diese genannten von mir, diese klassischen Horrorfilme wie Frauen Schwarz und Crimson Peak und so, ich finde die ja meistens langweilig. Die gefallen mir überhaupt nicht. Und hier Spuk in Hill House hat es halt geschafft, diese Art von Horror mir halt trotzdem irgendwie so zu verkaufen, dass ich es geil finde. Und alleine schon deswegen gab es von mir Props. Aber wir haben ja auch diesen klassischen Horrorfilm hier mal mit Jan besprochen, die aus den 50ern oder 60ern mit diesem Spukhaus. So ein ganz bekannter.
Haunted Hill.
Ja.
Oder House on Haunted
Hill. House on Haunted Hill, das war der, glaube ich. Ja, der
so ein wo das Skelett am Bindfaden dann da durch den Raum gezogen wird.
Ja, das ist, glaube ich, sogar, da beruht sogar die Serie so ein bisschen zum Teil.
Ja,
drauf.
Mit Vincent Price.
Ja, genau.
Vincent Price hatte die Hauptrolle damals gespielt. Ich kenne den auch. Und dann gab es ja die Neuauflage aus den 90ern. Der hieß dann nur Haunted Hill.
Ja, möglich.
Na gut, Vincent Price. Anfang Mitte 90er oder so muss es in etwa gewesen sein.
Vincent Price hat ja nur 99% aller
Horror. Da gibt es ja einiges. Das ganze Haunted Mansion-Ding ist ja auch.
Ist schon,
das ist aber ein neuer, das ist 2000er schon, oder?
Ja, gibt's aber auch noch
er meint älter. Dieses Genre an sich so, ja. Also mit diesen Spukhäusern, die so ein bisschen verwirrt.
Weißt du, sowas
wie... Gab es nicht auch einen Film, der Haunted Mansion hieß?
Doch, klar, mehrere. Ja, das ist ja auch, basiert ja auch der
Disney... Welchen aus den 50ern, aus den 60ern, aus den 70ern, aus den 80ern?
So ungefähr. Überall nee, aber da welche. Basiert ja auch dass dieser Disney, da gibt es ja so einen Themenbereich in Disneyland, Haunted Mansion.
Na, die letzte Verfilmung hast du auch hier gehabt?
Mit ja, da war ich drin. Ja, ich erinnere mich an die Attraktion.
Hast du Angst? Hattest du Angst?
Nee, aber ich fand es extrem beeindruckend.
Extrem das beeindruckend, weiß ich noch. Keine Angst, okay.
Oder also, hast du The Frighteners mal gesehen? Von Peter Jackson? Oder war Peter Jackson?
Ja. War er.
Oh, Michael J. Fox?
Nee.
Den hast du nicht gesehen? Okay, nee, das wundert mich. Ich hätte jetzt gedacht,
hätte eigentlich gut gepasst, weil das ist so Mitte 90er.
Saß aber
und zwar fand ich in der damaligen Zeit echt cool, weil die hatten damals schon diese Plakate, wo es so aussah, als würde sich dann so eine Hand durch die Wand bewegen. Irgendwie.
Ja, naja. Das kam zum Beispiel auch nicht gut bei mir an. Das ist wieder so typisch. Eins von denen. Oder diese, wie hieß der, 13 Ghosts und so? Anfang 2000, das war auch so ein Spukhaus-Ding.
Ja,
das ist
ja
alles nicht meins.
Naja, aber dann Casper, ne?
Casper wiederum?
Ach, den findest du gut?
Meisterhaft, den mochte ich, ja. Aber das ist ja kein Horror, das ist ja Casper, der kleine Geist. Den mochte ich, ja, der war cool.
Der ich überlege gerade, wer da noch mitgespielt. Christina Ricci hat da, glaube ich, mitgespielt gehabt.
Na hier, der von von Monty Python, Mann. Wie hieß er denn? Eric Idle war
Eric
dabei.
Idle,
Eric
so.
Idle, okay. Ja, schön.
Und Bill Pullman nicht zu vergessen, der war der Vater von Christina Ricci.
Das habe ich dir gerade die ganze Zeit überlegt, wer war noch der Vater? Bill ich dachte gerade kurz, ob das Alec Baldwin war, aber nee, es war Bill Pullman.
Ja.
Eric Baldwin. So, Jan, jetzt bist du dran.
Echt? Jetzt schon?
Ja.
Ach Mensch, schon. Wahnsinn. Ja, wie ich ja schon sagte, es war ein bisschen schwer, was Schönes zu finden. Ich hätte, ja, wie gesagt, wenn ich nächste Woche gekommen wäre, hätte ich schon gerne über Fallout geredet, da freue ich mich extrem drauf. Ich habe vor kurzem jetzt gerade erst die eine Staffel von The Last of Us gesehen.
Mhm.
Habe ich extrem gefeiert.
Ist fett, ne?
Habe ich auch gedacht, von wegen, oh, das wäre auch mal was hier für ein Podcast. Und dann habe ich natürlich festgestellt, dass es den hier schon gab.
Ja.
Dem habt ihr, glaube ich, beide irgendwie irgendwas zwischen 9 und 10 Punkten, glaube ich, ja, gegeben. Ne?
So richtig fette Serie. Gut.
Ja, ich fand die auch super.
Ja, und wenn die da jetzt schon wieder angekündigt haben, so für die Besetzung, für die zweite Staffel, das sieht alles sehr groß aus. Mhm. Also kann gut werden.
Captain Dever ist jetzt dabei, oder?
Ich habe für einen kurzen Moment jetzt sogar überlegt, ob ich vielleicht wirklich eine Premiere in eurer Sendung mache und ein Projekt nochmal mitbringe.
Es wäre keine Premiere.
Nein?
Nein.
Habt ihr schon?
Es ist schon mal vorgekommen, ja, weil Isa mal eine Rezension hatte und einer unserer Supporter hat sich gewünscht, weil das der Lieblingsfilm von seiner Tochter ist, dass wir über den nochmal wiederholt reden und dann war ein zweites Mal über Coraline geredet. Über diesen Stop-Motion-Film.
Moment, Isa hatte ihn beim ersten Mal?
Isa hat ihn mal mitgebracht und er wollte aber gerne mal aus unsere Meinung hören. So,
wer war er? Ich habe den Namen gerade
nicht. Supporter. Mr. Pink.
Mr. Pink.
Und seine Tochter, das ist eines ihrer Lieblingsfilme und der wollte ihr zum Geburtstag praktisch nochmal eine Rezension von uns widmen.
Also den Mr. Pink machen, nennt man das dann.
Ja. Wir hätten auch ablegen können, nicht. Aber das war in Ordnung, weil Lee kannte den gar nicht insofern.
Ja, nee.
Das also das ist mal, einmal ist es vorgekommen.
Gut, jedenfalls, wenn ihr möchtet, dürft ihr Last of Us von mir gerne auch nochmal eine 9,5 hinterher schieben.
Das können wir auf jeden Fall eintragen.
Ja, machen wir.
Ich finde es super. Und glaube wirklich, das kann sich zur zweiten Staffel noch. Ich glaube warum? Wirklich, das kann sich zur zweiten Staffel nochmal toppen.
Warum soll ich denn da jetzt Jan eintragen in die Tabelle, völlig random?
Das hast du schon mal gemacht.
Willst du nicht mal sämtliche Filme in der Tabelle durchgehen, die du schon mal gesehen hast, und dann tragen wir da deine Punkte ein?
Ja, das könnte,
darf ich das selbst eintragen?
Nee,
ich hab keine Schreibrechte in der Tabelle. Ich habe nur Leserechte.
Das hat nur Classic Dave. Er ist ja einiges voraus hier. Der ist auch öfter da. Also der zeigt ein bisschen mehr Einsatz hier bei uns. Also.
Habt ihr da irgendwie führt ihr da eine Tabelle oder so, welcher Gast am häufigsten da war?
Da dürfte Classic Dave auf jeden Fall vorne liegen, oder?
Ja? Das müsste Dennis wissen. Aber ja, Classic Dave liegt da bestimmt vorne.
Denke ich schon, ja. Der war schon häufig da. Ja, gut. Aber es könnte irritieren, weil jemand mit Tabelleneinsicht könnte ja meinen, Second Jan wäre dann in der Episode bei gewesen. Und dann schaltet er ein und ist dann total enttäuscht, dass Second Dave da gar nicht zu hören ist. Second Dave. Second Jan. Entschuldigung.
Third Dave.
Wir haben so oft über Dave geredet.
Second Dave ist auch schön.
Das kommt von Classic Gas.
So, zurück zu Classic Jan.
So, ich habe aber was gefunden.
Doch noch?
Ja.
Schön.
Nach langer Suche und langem Hin und Her. Den Vornamen hätte ich auch gerne mitgebracht, aber auch den hattet ihr schon.
Echt?
Ja, fand ich auch einen sehr interessanten Film.
Ach stimmt, den habe ich mal gebracht, ja, ich mochte den auch.
Ach, du hast den rezensiert? Ja. Okay. Ja, irgendwas klingelt da.
Gut, am Ende dachte ich mir jetzt, was hast du denn eventuell noch auf der Halde? Und ich habe nochmal so in meine alten Rezensionsblätter geguckt, weil als ich am Anfang hier war, da war ich ja wirklich übereifrig. Da hieß es ja irgendwie von wegen, ja, man muss 3 Filme mitbringen für reguläre und Supporter-Episode. Ich habe 5 mitgebracht.
Das waren noch
Zeiten.
Das
waren noch Zeiten, wo du noch motiviert warst, ja.
Nee, weil ich wirklich damals noch gedacht habe von wegen, ah, nicht, dass ich den jetzt, und dann kommt vor mir plötzlich Lee und der hat genau denselben Film.
Ja, ja.
Und dann brauche ich ja irgendeinen Ausweichfilm oder so.
Kann sein, ja.
Nee, und dann habe ich mir auch gerade gestern nämlich nochmal angeschaut und ja, habe dabei dann festgestellt, als ich in die Tabelle guckte, es ist ein Losfilm. Und da habe ich jetzt mal gesagt, fuck it.
Ja,
ich sage sorry oder gern geschehen, weil der Film seit 2 Jahren bereits bei euch im Lostopf vor sich hin schlummert. Grüße gehen raus an Adrian, unbekannterweise.
Gas fällt vom Glauben ab, Alter. Das
ja,
ist so geil.
Naja, kombinier mal mit den Hinweisen, die ich jetzt gesagt habe.
Ich hab
kommst du schon drauf?
Ich weiß, dass Adrian gerade in sein Kissen heult, weil wir seinen Film nicht rezensieren. Sondern so ein dahergelaufener Friese dann einfach sagt, ich mach den Classic Dave.
Adrian, ich werde versuchen, das hier würdig zu präsentieren.
Fürs Protokoll, wir briefen unsere Gäste, dass sie bitte die Losseite und die erste Tabellenseite meiden sollen und die für wieder aufgelistet sind. Also ist nicht so, dass wir sagen, mach mal. Mhm. Das ist alles auf dem, der Herr übernimmt die volle Verantwortung hier links.
Das ist Jan.
Ihr dürft ihn gerne auch hinterher dann nochmal rezensieren.
Das hat Classic Dave beim Godfather übrigens auch gesagt. Genau das hat er gesagt. Wie geil.
Ja, so, hau raus, jetzt bin ich gespannt.
Welcher ist es?
The Man from Earth.
The Man from Earth, okay.
Kennt ihr den?
Nee.
Mm-mm. Ich glaube, Lee, ich habe dir damals, glaube ich, sogar mal davon, nach irgendeiner Sendung, nach einer Aufnahme, hatte ich dir davon erzählt, dass ich mal vor hätte, diesen Film auch zu rezensieren.
Okay.
Ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 2007. Mhm. Geht gerade mal nur 89 Minuten. Von Richard Shankman und einem recht unbekannten Cast. Es geht darum, wir haben einen Universitätsprofessor, John Oldman heißt er, gespielt von David Lee Smith, der gerade im Begriff ist, umzuziehen. Er lädt gerade seinen Truck vor der Tür, will umziehen und plötzlich stehen mehrere Kolleginnen, Kollegen und Freunde bei ihm in der Tür, um mit ihm eine Abschiedsfeier auszurichten. Und dabei kommen sie halt ins Gespräch und fragen ihn, weil keinem ist es klar, warum er plötzlich geht, was ihn denn dazu bewegt. Und dann stellt er halt eine ganz interessante Frage, die er in den Raum stellt. Angenommen, ein Mensch aus der Altsteinzeit hätte bis heute überlebt, was wäre er für ein Mensch? Mhm. Also so eine uranthropologische Frage eigentlich. Und darauf beginnt dann die Diskussion. Man darf gar nicht so wirklich viel große Bildgewaltig von diesem Film erwarten. Das ist ein 200.000 Dollar teurer Film gerade nur gewesen. Der spielt fast ausschließlich nur in diesem einen Raum, in diesem Wohnzimmer, wo sie halt diese Abschiedsfeier da für ihn machen. Und er spinnt halt dieses Gedankenspiel vor. Mhm. Er behauptet, er wäre 14.000 Jahre alt. Er hätte bereits in der Steinzeit gelebt.
Okay.
Und kann einfach nicht sterben. Und so hat er sich halt durch die Jahrtausende halt durchgewurschtelt, stellt sehr haarsträubende Behauptungen auf, dass er Buddha gekannt hat, dass er Hammurabi gekannt hat, Christoph Kolumbus, Van Gogh. Und
Walter Freiwald war auch dabei hoffentlich.
Walter Freiwald bestimmt auch. Naja, 2007, ich weiß nicht, wann Walter Freiwald gestorben ist.
Stimmt, ja. Knapp.
Nee, und am Ende haut er wirklich noch die größte aller Behauptungen auf, dass er die Person wäre, die die Menschen unter Jesus von Nazareth kennen. Er behauptet auch noch, dass er Jesus wäre.
Okay.
Und dieser ganze Film spielt halt wirklich nur damit, dass er seine Geschichte erzählt, auch nicht in Rückblenden oder irgendwie sowas. Mhm. Es ist wirklich nur, er erzählt seine Geschichte und seine Freunde und Kollegen, die halt alle, die sind halt alle von der Universität. Also ich kann nochmal gucken, das ist ein Biologe, eine Kunsthistorikerin, ein Anthropologe, ein Historiker, ein Archäologe. Mhm. Die diskutieren das halt mit ihm und versuchen natürlich die ganze Zeit immer so ein bisschen, beweis uns das doch mal irgendwie. Ja. Und dann geht es halt immer die ganze Zeit hin und her, dass der erzählt uns auch irgendwelchen Quatsch oder während eine andere dann irgendwie sagt, nee, das klingt so überzeugend, ich weiß gerade nicht, wie ich das anzweifeln kann.
Was sagt er denn, warum man nicht oder nur super, super, super langsam altert?
Er weiß es nicht. Er weiß nicht, warum das so ist.
Ach so.
Er weiß nur, dass er seit 14.000 Jahren lebt und seine Begründung halt dann auch, warum er jetzt wegzieht, ist halt, er hält sich nie lange am selben Ort auf, weil den Leuten halt irgendwann nach ein paar Jahren auffallen würde, dass er nicht altert. Mhm. Also während alle um ihn drumherum älter werden.
Aber er ist, also ich höre da richtig raus, dass der ganz normal zivilisiert ist und so. Der ist jetzt nicht so George, der aus dem Dschungel kam.
Nee, das ist,
sondern
Einstein
Junior. Der ist Universitätsprofessor.
Okay.
Und das sind ja seine Arbeitskollegen, die zu ihm kommen, um mit ihm Abschied zu feiern und zu fragen, warum verlässt du uns? Mhm. Also durchschnittlichen Alters, ich würde sagen so Anfang, es wird nie gesagt, aber so Anfang 40 ungefähr ist er jetzt vom optischen Eindruck her. Vielleicht ein bisschen jünger. Mhm. Ja, und so richtig viel mehr zur Handlung möchte ich eigentlich nicht sagen, weil das macht halt diesen Film aus, dass du halt selbst die ganze Zeit hin und her gerissen bist und dir die Frage stellst, erzählt er da gerade nur irgendeine Geschichte oder ist er wirklich, ein Zeitreisender ist jetzt ein falscher Ausdruck, aber ist er wirklich ein 14.000 Jahre alter Mensch?
Okay. Und ja, also verstehe ich, klar, wenn man da zu viel erzählt, dann ruinierst du natürlich den Film. Aber das bleibt so ein Kammerspiel.
Ja.
Und wie ist das mit der Auflösung? Kriegt man am Ende eine? Wenn ja, bist du zufrieden mit der?
Ja.
Sowohl als auch?
Sowohl als auch, ja.
Okay.
Also es gibt eine Auflösung und also es gibt auf jeden Fall noch einen sehr, sehr großen Plot-Twist in der Geschichte. Und am Ende kommst du wirklich mit einem Wow-Gefühl dann da raus.
Okay, geil.
Was habe ich da gerade eben gesehen?
Mhm.
Nee, weil das Tolle ist halt wirklich, du hast gerade den Begriff Kammerspiel auch benutzt, den hätte ich sonst nämlich auch nochmal gesagt. Das macht es halt wirklich aus. Man denkt jetzt gerade wenn ich jetzt denke, das Science-Fiction-Genre,
naja,
da erwartet man ja nun so irgendwie
Kammerspiele.
Ja, da erwartest du eigentlich alles andere als ein Kammerspiel. Aber dieser Film zeigt einfach mal, wie man wirklich mit wenigen Mitteln und einfach nur mit einem verdammt guten Drehbuch und tollen Schauspielern, die das richtig gut spielen, wie man daraus einen richtig guten Film machen kann. Dann braucht es irgendwie an der Stelle dann auch gar nicht mehr. Das ist so das, was diesen Film halt wirklich so sensationell macht. Dafür, dass es eigentlich eine Direct-to-DVD-Produktion war. Wie gesagt, 200.000 hat er auch nur gekostet. Mhm. Richard Schenkman ist jetzt auch ein Regisseur. Der hat auch sonst nichts gemacht, den kennst du auch nicht. Also der einzige wirklich namhafte, der hier wirklich mal auftaucht, ist Jerome Bixby. Das ist der Drehbuchautor, der... Ja, kann man jetzt belächeln. Das halt, was hat er vorher gemacht? Er hat sowohl bei Raumschiff Enterprise als auch bei Twilight Zone war er als Autor beschäftigt. Und das war einfach so sein Lebenswerk, so das letzte Buch, das er halt geschrieben hat, bevor er gestorben ist. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wann er denn eigentlich, 98 ist er schon gestorben. Und das hatte er kurz vor seinem Tod, hatte er nämlich dieses Drehbuch gerade fertiggestellt.
Ach, okay.
Und das wurde dann 9 Jahre später dann halt von dem Richard Schenkman halt verfilmt. Zum Cast, ja, David Lee Smith, den Hauptdarsteller, den hat man danach auch nie wieder gesehen. Tony Todd, den kennt man vielleicht.
Tony Todd, ja, der Candyman.
Den Candyman, genau.
Ja, klar.
Und Richard Reilly. Mir fällt jetzt keine einzige Rolle mit ihm ein, aber...
Ich hatte den neulich erst.
Älterer Herr, den du in, der glaube ich in 1 Million Filmen irgendwo eine Nebenrolle gespielt hat.
Auch so geile Anarcho-Komödien, die der macht. Also ja, der hat definitiv einiges gemacht. Du hattest den noch neulich auch in irgendeinem
Richard
Film,
ne? Richard Reilly?
Ja, Mann.
Sag mir nichts. Aber ich habe jetzt auch nicht den Cast aufgerufen.
John Billingsley hat auch eine recht große Vita, aber in erster Linie halt durch die Serien getourt in irgendwelchen Nebenrollen.
Na, ich überlege gerade, welchen Film mit Richard Reilly Guest neulich hatte, aber ist auch egal. Und ich glaube, wir hatten gemeinsam.
Der Film hält auf jeden Fall, fragt mich jetzt nicht nach den genauen Zahlen. Aber
ach, Mysterious Skin ist mir gerade eingefallen.
Ach so.
Er war, glaube ich, der erste Freier von Neil, als er loslegt mit seiner Karriere.
Ach, der Alte?
Mhm.
Okay, der auch einen Cocoon wahrscheinlich mit.
Nein, der hat so einen riesen Schnurrbart.
Der mit dem Walross-Schnäuzer.
Ja, genau.
War das nicht der aus Cocoon?
Hat den Cocoon mitgespielt?
Eine der Hauptrollen? Ja, es gibt auch so ein ganz bestimmtes Funpick, wo sie so zeigen, wie er mit 50 aussah und dann so Paul Rudd mit 50, weißt du, von wegen so mit der Generation.
Mhm.
Weil der saß mit 50 sah er nämlich genauso aus wie im Film, so, weißt du, diesen Schnäuzer und diese fette Brille, sieht aus wie 70 heute, 80-jährig aussehen. Ja. Und
bei Casino war er auch dabei, du kennst den.
Ja, ja, Fall, ja. Nee, dann weiß ich ja, wie du meinst.
431 Credits. Ciao.
Krass, Alter. Der hat eine Menge gemacht. Aber ja, den Namen hätte ich nie mal zuordnen können. Einer von denen.
Ja, genau. Okay.
Erwähnenswert finde ich auf jeden Fall noch, dass der Film so häufig illegal runtergeladen wurde damals, dass sich der Regisseur irgendwann auf den BitTorrent-Webseiten bei den Fans bedankt hat.
Ja.
Okay.
Und höflich nochmal darauf hingewiesen hat, wenn euch der Film gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr darüber, wenn ihr ihn vielleicht auch nochmal auf DVD kauft. Ja.
Nett. Hat ja,
weil der, weil, oder? Weil der Film halt wirklich explodiert ist in der Community und von, aus allen Richtungen gefeiert wurde. Und wahrscheinlich irgendwann misstrauisch wurde, das haut irgendwie nicht so richtig mit den DVD-Verkaufszahlen hin, wie viele Leute diesen Film feiern.
Mhm. Aber wenn man dir zuhört, klingt das ja so, als würdest du dich dazu zählen.
Ich feiere den auch, ja. Ich finde den auch super. Hat ja verschiedene Preise gewonnen, jetzt nichts besonders Großes dabei, aber ja, war auf mehreren Festivals, ist er mal ausgezeichnet worden. Mhm. Waren insgesamt, glaube ich, so 8 oder 9 Preise, die er bekommen hat. Montevideo Fantastic Film Festival, Rhode Island International Film Festival, das ist, glaube ich, noch ein bisschen bekannter.
Okay.
Ja, wie auch immer. Einen richtigen Kinostart hat er halt nicht gehabt. Er ist in ein paar ausgewählten Kinos, ist er damals 2007 halt mal vorgeführt worden. Wie gesagt, in erster Linie halt DVD-Verkäufe. Ich habe nichts zu den Zahlen gefunden, was der Film jetzt irgendwie monetär eingebracht hätte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der sonderlich viel mehr als sein Budget wieder reingeholt hat.
Mhm.
Ja. Trotzdem, die Zahlen, IMDb gibt ihm eine 7,8.
Okay.
Rotten Tomatoes, ja, Kritiker 100%, sind aber nur 5 Reviews insgesamt. Aber die mit einer 8,1. 85% von der Audience, 4,1. Metascore gibt's leider keinen. Letterboxd 3,7.
Okay, ist auch nicht schlecht. Mhm.
Wie oft hast du den jetzt insgesamt gesehen?
Dadurch müsste ich ihn jetzt so, ich würde jetzt sagen, zum 4. Mal.
Viermal
habe ich den gesehen. Der guckt sich auch leicht runter. Wie gesagt, der geht gerade mal 90 Minuten.
Mhm.
Und der geht wirklich flugs vorbei. Der ist
flugs.
Auch wenn du da sitzt und die sind nur am Quatschen miteinander, der ist zu keinem Zeitpunkt ist der langweilig. Du bist so gefesselt von diesen Gesprächen, die da haben. Mhm. Macht Spaß. Klare Empfehlung schon mal von mir.
Okay.
Hm.
Klare Empfehlung, sagt er.
Alright.
Dann raten wir.
Sind wir schon beim Raten oder willst du noch was dazu erzählen?
Erzählen kann ich jetzt eigentlich nichts mehr, es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwelche expliziten Fragen.
Ja, mich würde was interessieren, weil das ist ja schon bei solchen Filmen, wo du dann am Ende eine Auflösung von der Story geboten bekommst, wo du dich den ganzen Film überfragst, wie ist das wohl? Wie ist denn das jetzt bei dem mit einer Mehrfachsichtung? Weil oftmals haben ja solche Filme dann schon irgendwie einen großen Teil oder so ein bisschen Witz verloren, weil man die Auflösung kennt. Ist das bei dem Film auch so oder profitiert er sogar von einer erneuten Sichtung?
Profitieren jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also bei einer Erstsichtung ist er definitiv am besten.
Mhm. Okay.
Aber es ist trotzdem, wenn du ihn jetzt irgendwie im Abstand von ein paar Wochen irgendwie mehrfach hintereinander siehst, würde er dich wahrscheinlich langweilen. Aber jetzt so wie bei mir wirklich im Abstand von mehreren Jahren, kann man das mal wieder machen. Also gerade für jemanden wie dich, der nun ein großer Schätzer der Schauspielkunst ist.
Oh ja.
Glaube ich, dass du dir...
Ich mag besonders Filme, wo die Schauspieler richtig schlecht sind.
Er hat gesagt, gerade du, Alter, musst dich da nicht gleich ausgenommen fühlen.
Natürlich nicht, Gers. Nein, du magst auch tolle Schauspieler.
Natürlich, du magst Siehst auch tolle Gers, Schauspieler.
Du magst auch tolle
Wir holen ihn nachher aus dem Bälleparadies auch wieder ab, wenn wir rausgehen.
Also eine Sache könnte ich doch noch erwähnen. Der Jerome Bixby, wie gesagt, der ist ja bereits 98 gestorben. Es gab hinterher nochmal einen Versuch, einen zweiten Teil zu drehen.
Mhm.
Ist aber nicht mehr geblieben als wirklich ein schlechter Versuch. Also ja, den zweiten Teil gibt es wirklich. Da wurde das Drehbuch wurde geschrieben von dem Sohn, war es, glaube ich, von Jerome Bixby.
Mhm.
Manchmal fällt der Apfel dann doch ein bisschen weiter vom Stamm, als man gedacht hätte.
Ja.
Ja, den zweiten Teil, ich habe ihn nicht gesehen, aber alles, was ich darüber gehört habe, The Man from Earth Holocene heißt er. Ist 2017 erschienen.
Ja.
10 Jahre danach nicht der Rede wert. Es hat dann nochmal, das fand ich ganz interessant, auf Kickstarter gibt es eine Kampagne von 2021, wo Richard Shankman und Eric D. Wilson, also der Regisseur und der Produzent, eine Kickstarter-Kampagne gestartet haben, um eine Serie zu The Man from Earth zu produzieren, daraus zu produzieren. Ja, weiß ich nicht. Sie haben irgendwie nur nach $40,000 da irgendwie gefragt. Die haben sie auch zusammenbekommen.
$40,000?
Könnten wir vielleicht.
Ja, ich weiß nicht, warum $40,000, was sie mit $40,000 irgendwie anfangen wollen.
Ja, vielleicht einen Teaser drehen, mit dem sie dann das wirkliche Geld bekommen.
Vielleicht.
Das wäre vielleicht ein Plan.
Ich weiß es nicht. Die Kickstarter-Seite gibt es auf jeden Fall noch. Wenn man The Man from Earth googelt, also dann findet man die auch recht schnell. Aber
du kriegst nicht mal einen anständigen Teaser für das Geld gedreht.
Du, keine Ahnung, aber 2021 ist jetzt auch vielleicht schon eine Weile her. Danach hast du auch nichts mehr gehört. Vielleicht haben sie sich auch mit $40,000
nach Brasilien abgesetzt.
Einen schönen Urlaub. Ja. Na, eher einen schönen Urlaub in Brasilien.
Haben Fire Festival einfach auf die Beine gestellt. Mit dem Geld. Okay.
Das stimmt, die Doku habe ich neulich auch gesehen. Die war toll.
Naja.
Okay, so, das heißt, jetzt sollen wir raten, oder was?
Ich glaube schon, da kommen wir nicht drum rum.
Worum geht's?
Ich habe ihn noch.
Komm, heute weiß ich, worum es geht.
Ja, ich bin noch stolz auf dich, das nicht so eingeleitet.
Das ist Wahnsinn, ja. Hm. So kennt man dich nicht. Hast ein bisschen was verlernt auf jeden Fall in der Zeit.
Leg das jetzt aber, gehst nicht aufs Pad, dann bin ja schon begeistert, dass du mich mit den Pads nicht permanent unterbrochen hast.
Jan, you should not have left. Order has been disrupted.
So gleich.
Woher ist das?
Warriors of Virtue.
Das hätte sie nicht gewusst. Die Krieger des Tau-Universums. Kennst du den mit diesen Ninja-Kängurus?
Und da gibt's einen, der Jan heißt.
Da gibt's einen Ninja-Känguru, was Jan heißt, ja.
Nee, Jan war doch der Bösewicht.
Nee.
War nicht Jan der Böse?
Hey, hallo, also...
Jan is back! Ja, Jan is back!
Obwohl, seit die Schergen von dem Bösen können sich natürlich freuen, dass er wieder ist. Ja, nee, stimmt. Stimmt, stimmt.
Der Böse, yay! Er ist wieder da.
Juhu!
Juhu!
Darth, wo warst du gewesen die ganze Zeit?
Ein Ninja-Känguru.
Sauron.
Hey, der hat auch Fans.
Der hat auch, ja, stimmt. Da standen ein paar Leute vom Turm und haben Sauron gerufen, also Entschuldigung.
Vom Turm. Super.
Sauron. Sauron, we love you, Schilder hoch.
Ja, Mann, ich will ein Kind von dir. Ich spuck dir ins Auge und blende dich.
Ich will einen Ring von dir.
Ja, war gut.
Da habe ich mir ganz alleine ausgedacht. So, jetzt hört auf, euch um die Raterei rumzudrücken. Ich muss da auch.
Ach so, stimmt.
Was gebe ich diesem Film?
Pass auf, 9 Punkte.
Sag ich auch.
Habt ihr beide recht.
Haben wir beide recht. Hast du gut erklärt.
Beider.
Hast du nicht den Second Jan gemacht? Nee, ich habe geschwankt zwischen 8,5 und 9 und dachte so, okay, weiß nicht, war mir nicht mehr sicher, wie oft der halbe Punkte gibt. Deswegen habe ich zu dem Ganzen tendiert.
Und bitte nochmal sorry, beziehungsweise gern geschehen an Adrian.
Ja, Adrian, im Monat 6, 22 in den Topf geworfen und...
Ja, kann er sich gerne zu äußern, wie er jetzt dazu steht. Ob er das frech findet und sagt, wir müssen den trotzdem rezensieren oder dürfen. Weil
Adrian ist leider nicht mehr supportet im Bewegtbild Banausen.
Ach so, dann hat er Pech gehabt.
Nein, ich meine ab jetzt, ab nächster Woche.
Ja, trotzdem, Adrian, falls du uns hörst, poste mal. Schreib mal bei Instagram was zu der Folge.
Wenn Adrian das so scheiße findet, dass er jetzt abspringt, kriegen wir von dir monatlich die Differenz, die uns dafür entnehmen. Die wird monatlich dann von dir überwiesen, Freundchen, weil du das fehlt uns dann an der Kasse.
Hallo?
Geil,
so wie ich, so wie mein Einlauf hier gefeiert wird, da kann ich mir nicht vorstellen, dass dann die Leute abspringen, wenn ich es wage, einen Film zu rezensieren.
Das ist
was soll ich denn Einlauf sonst hier machen?
Ja, ist klar, dass bei dir Einläufe gefeiert werden.
Jan is back! Jan is back!
Sauron. Der war gut. Okay.
So, dann bringe ich jetzt einen Losfilm.
Ein Losfilm, Rixe. Ja,
und dann. Ich gehe fest davon aus, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass du gesagt hast, dass das auch einer von denen ist, die du sehen willst und es demnach schon getan hast.
Aber ganz im Ernst, mir vorwerfen hier von wegen, wir haben wenigstens noch Ideen, was wir noch nicht hatten. Und dann sagen hier, ich bringe jetzt erstmal einen Losfilm. Du wusstest also auch nicht, was du rezensieren solltest. Also hast du einen Losfilm genommen.
Alter, was ist denn bei dir kaputt, Alter?
Du weißt schon, dass die los, wenn wir nicht so lange im Losdorf sind, bis irgendjemand die einfach wahllos rezensiert von den Gästen, sondern dass wir auch ab und zu mal welche ziehen.
Das sind nicht Filme, damit die geblockt sind, sondern die sollen schon irgendwann auch rezensiert.
Geblockt für uns Gäste.
Was für ein Typ. Okay. Ihr seid zwar Supporter, ihr dürft uns Losfilme reinschmeißen, aber wir ziehen da nichts von. Das ist einfach nur, damit wir euer Geld kriegen. Miese Masche, Alter.
Perfect cover story. According to the gossip I've heard, it's airtight.
Kann uns niemand was anhaben, Alter.
Voll läuft. Airtight, ja. Ne. Das ist nicht dasselbe, Jan. Nein. Das ist nicht.
Aber mich blöd anmachen, ey. Oh, Alter, ey, du bist ein Vogel. Ja. Nee, und jetzt eben.
Dafür bin ich da.
Das Geile. Ja, es ist schön, dass du wieder da bist.
Hey, Jan. Come to play.
Jetzt weiß ich, warum wir ein Jahr Pause brauchen, Alter. Wenn du, ja, da ist einfach diese Inkompetenz, habe ich einfach vergessen in all der Zeit.
Ja, da ist sie wieder. Grüß Gott, Herr Cowboy.
Oh Gott. Oh Mann. Was, Herr Cowboy?
Erkläre ich später.
Was ist denn das wieder für ein Zitat? Er mit seinem Insider und dann erzählt das einfach nicht.
Ja, ja. Ist das jetzt wieder was für Fußballfans? Hofft man nicht. Okay, pass auf.
Die haben Fans von Emden, FC Emden auf jeden Fall, werden, Kickers, werden den Witz Alter. Verstanden haben. Von den Emdener Kickers. Die haben die
Kickers kaputt. Emden.
Natürlich.
Alle anderen gucken lustig, in die Röhre.
Dorfvereine, ne? Ich meine, Stuttgarter haben ja auch Stuttgarter Kickers.
Ja, die Stuttgarter Kickers. Die waren wenigstens mal in der zweiten Bundesliga, waren die auf jeden Fall schon mal, oder? Stuttgarter Kickers.
Ja.
Musst du doch wissen.
Und Emden, was ist das so? Regionalliga?
Emden ist, glaube ich, regional, ja.
Ja.
Da sind ja wahrscheinlich auch alle Emdener, sind wahrscheinlich Kickers, auch automatisch in der Fußballmannschaft, oder?
Stuttgarter Kickers waren auf jeden Fall in der zweiten Liga.
Ja, meine ich ja. Die hat man schon zumindest mal schon mal gehört.
Macht mal Filme, ich google so lange ein bisschen Fußball.
Okay.
Und streu dann Zitate rein.
Es geht ja noch den VfB Stuttgart, wenn du jetzt schon bei deiner alten Heimatstadt bist.
Okay. Ja, die sind gut momentan.
Ein bisschen größer.
Ja. Ja, jedenfalls haben wir vor einer Weile haben wir mehrere Lose gezogen und eins davon kam von Erik und heißt Punishment Park. Und du hast auch gesehen, oder?
Das war der zweite Film, den ich gesehen habe.
Okay, korrekt. Richtig in Erinnerung. Aus dem Jahr 1971. Und ein ziemlich spannendes Ding, weil das vor allem gemessen an der Zeit dann doch irgendwo eine interessante Machart ist. Weil das Ding ist aufgezogen wie eine Dokumentation. Wir haben jetzt also einen fiktionalen Film, der aussieht wie eine Dokumentation. Und da wird vorgegeben, dass eine Filmcrew eine Berichterstattung macht über ein Team von Soldaten, die eine Gruppe von Hippies, Wehrdienstverweigerern und vor allem so Leute, die das Establishment in irgendeiner Form in Frage stellen und dagegen demonstrieren. Also werden auch einfach Demonstranten aufgegabelt und die werden da in die Wüste gebracht und müssen dann, also werden vor die Wahl gestellt, dürfen dann erstmal so eine Art Mini-Verhandlung ihr Ding vortragen, weil, also die werden dann einfach kurz vor die Wahl gestellt und das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, entweder so und so lange in Knast oder 3 Tage Punishment Park. Und natürlich entscheiden sich dann unter diesem Druck alle für Punishment Park, weil das halt eben die Alternative ist, irgendwie ein paar Jahre Knast. Und in diesem Punishment Park gibt's eine Art dieses Capture the Flag Spiel. An einem gewissen Punkt ist irgendwo so eine Flagge montiert und das Ziel ist halt, dahin zu kommen. Durch die Wüste. Und die Soldaten, die jetzt da von diesem Team begleitet werden und gefilmt werden, die erzählen, dass sie nicht eingreifen werden, sondern dass die nur beobachten und aber sagen halt auf, weil die nichts zu trinken dabei haben, die Leute, die dann da zu dieser Flagge müssen, sagen die Soldaten auch, dass da in der Regel kollabieren die Leute halt und schaffen das nicht. Und wenn die es halt nicht schaffen, zu dieser Flagge zu kommen, dann müssen sie in den Knast. So ist erstmal die Grundvoraussetzung von diesem Punishment Park. Jetzt läuft das natürlich nicht so, wie die Soldaten das anfangs erklären. Und wir sehen erstmal eine Gruppe, die gerade diesen Verhandlungsteil hinter sich hat und wieder eine neue Gruppe angekarrt wird. Also wir sehen auch noch kurz, was mit der alten Gruppe in der Wüste passiert, aber dann geht es im Schwerpunkt um diese neue Truppe und wir sehen dann eben diese einzelnen Fälle, wie die sich da gegenseitig anschreien. Also vor diesem kleinen Verhandlungsding, was da gehalten wird. Drücken die nochmal irgendwie ihre Leidenschaft für diese systemkritischen Haltungen aus und ja, werden entsprechend mit ihrer Strafe konfrontiert und dann begleiten wir deren Weg durch die Wüste auch noch. Das ist mal so das, was wir hier in 91 Minuten sehen. Ja, und das ist natürlich sehr systemkritisch. Logisch, gibt die Handlung schon her. Jetzt ist, glaube ich, schon die Art und Weise, wie das aufgezogen ist, glaube ich, so ein bisschen der Witz des Films, dass das eben so auf Doku gemacht ist. Du immer wieder dann auch Leute hinter der Kamera hast, die mit den Protagonisten vor der Kamera sprechen. Das heißt, es wird uns suggeriert, dass das alles echte Menschen sind. Und dann ist das so ein bisschen wie bei Dingen, die man vielleicht kennt, die ähnlich sind. Die Soldaten sind natürlich schon ziemlich ätzende Typen, primär. So paar sehr sadistisch unterwegs oder auf jeden Fall fragwürdig, was so die moralischen Werte angeht. Und die Leute, die da gefangen werden oder die jetzt da in diesen Punishment Park gesteckt werden, das sind natürlich eben alle das, was ich vorhin aufgezählt habe. Das so durch die Bank weg hast du da halt eben Leute, die das System auf irgendeine Art und Weise kritisieren. Und die meisten von denen sind dann aber auch wiederum sehr pazifistisch unterwegs, weswegen die Soldaten in der Regel mit denen kein Problem haben. Zumal eben Soldaten sind bewaffnet, die anderen Leute haben nicht mal Wasser. Ja, ich fand das am Anfang ziemlich interessant aufgezogen. Und auch spannend, weil du verfolgst dann, was jetzt da passiert und ich, weil ich irgendwie anfänglich Schwierigkeiten hatte, genau zu blicken, was die dann für Möglichkeiten haben jetzt in der Wüste, wenn die da ausgesetzt werden und was eigentlich so das erklärte Ziel ist. Also es ist klar, dieses Capture the Flag Ding. Aber ich wusste halt nicht, geht es einfach darum, in dem Bereich zu überleben oder werden die dann attackiert oder gejagt? Ist das hier so ein Hans-Szenario, weißt du?
Aber dann geht es ja so ein bisschen wie den, wie die Strafgefangenen praktisch. Genau. Aber die wissen ja auch nicht so richtig, so wo es lang geht.
Und das erfährst du dann und das verändert sich ja dann schon auch im Verlauf des Films. Mhm. Ich finde nur in dem Moment, wo die dann mit dieser neuen Truppe die einzelnen Fälle zeigen, wo die sich eben viel anschreien und dann schon sehr häufig wiederholend diese Parolen geschwungen werden, wo wir halt zum Teil schon auch in meinen Augen wirklich übermäßig detailliert irgendwelche Zahlen am Kopf geworfen bekommen von den Leuten, die da eben angeklagt werden, was die USA alles falsch machen. Weißt du, egal in welche Richtung das geht, ob es jetzt eben die ganze Kriegspolitik ist und so, was natürlich eben bedingt durch die Zeit irgendwo sinnvoll ist und ja auch spannend, eben das so aufzuziehen. Und für die damalige Zeit war das wahrscheinlich auch irgendwie so für manche Leute so voll der Eye-Opener, keine Ahnung. Jetzt für mich hat es aus heutiger Sicht dann ab einem gewissen Punkt, habe ich mich wie in so einem Infomercial gefühlt und habe das Gefühl gehabt, als würde es hier drum gehen, eben mir möglichst viele Statistiken und Zahlen irgendwie von Latz zu knallen und das aber möglichst unterhaltsam dargestellt. Und dadurch hat das dann irgendwie, das hat einen nervigen Touch bekommen. Mhm. Und das fand ich schade. Weil sich dann eben gerade der Teil für mich schon auch stark gezogen hat und es hat vor allem enorm viel von dieser anfänglich sehr bedrohlichen Situation, die aufgemacht wird und die du auch glaubst, hat es dann kaputt gemacht. Weil ich eben dachte, Digga, niemand, der hier gerade um sein Leben fürchtet, hält es jetzt für nötig, irgendwelche Prozentzahlen rauszuhauen von Amerikanern, die irgendwie benachteiligt werden oder sonst wie. Das war mir einfach too much. Wie gesagt, das hatte so Infomercial-Charakter. Sondern da plötzlich einer steht und jetzt uns Zahlen präsentieren möchte. Das fand ich schade. Ansonsten ist das auf jeden Fall echt ein interessantes Ding. So, das hat die Nummer dann halt etwas geschmälert, aber ich finde es auf jeden Fall interessant aufgezogen. Es nimmt ja dann auch einen Verlauf mit den Leuten, die dann da ausgesetzt werden, der auch noch irgendwo eine Spannung inne hat, finde ich, weil ja eben das bringt halt schon auch einfach die Bildsprache, ne? Weil du bist dann oftmals eben einfach da über dieses Gelände in der Wüste unterwegs und kriegst du das immer suggeriert, dass da eben einer mit der Handkamera unterwegs ist.
Musste gerade mal nachgucken, weil gerade mit der Kamera, ich finde es dann immer spannend, auf was für ein Format wurde dann so ein Film zu der Zeit dann gedreht, aber es wurde ja trotzdem auf einer 16mm Kamera gedreht.
Ja, und das haben sie dann aufgeblasen für den Release. Ja. Ja, und das ist sowieso auch so, also der Regisseur Peter Watkins, der das gemacht hat, 18 Credits und hat tatsächlich primär Sachen im Doku-Bereich gemacht. Also, wenn man genauer recherchiert, der fing mit Werbung an und wurde dann Mitte der 60er Jahre von BBC Two beauftragt, zwei Spielfilme im oder Doku-Dramas zu drehen, die so im Nachrichtenstil aufgemacht werden sollten. Was also schon in eine sehr ähnliche Richtung geht. Das wurde damals auch mit Laien-SchauspielerInnen besetzt. Und da hat er eben zwei von gemacht. Und der zweite hieß The War Game. Und der war wohl zu offensiv für BBC Two, zu systemkritisch, weil der natürlich dieses ganze Nuklearthema angesprochen hat und was zu, ne, Mitte der 60er Jahre natürlich voll oft ein Thema war. Und das war denen eben zu heiß, zu kritisch und so. Und wir wollen die Leute nicht beunruhigen, dass jetzt irgendwie Panik ausbricht, weil alle Schiss vor nuklearen Waffen haben. Mhm. Also haben sie den vom Sender genommen und dann wurde der anschließend im Kino released, weil tatsächlich dieser kleinere Shitstorm, den es dann gab, eben Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann gab es einen Kino-Release. Und dann hat der Film 66 den Oscar für die beste Doku bekommen.
Ach. Wie krass.
Deswegen The War Game, also ein Oscar-prämierter Film von diesem Regisseur hier. Und dann hat der halt primär Sachen im Doku-Stil gemacht. Und er hat sogar mal geguckt, letzter Film, den er gemacht hat, der hieß 2000. Geht 5 Stunden 45 und ist auch so ein Doku-Hybrid. So eine Mischung.
45? Ja. Das muss auch erstmal durchstehen.
Ordentliche Laufzeit.
Ja, ja. Deswegen, also dieses, ich sag das ja auch nur in der Ausführlichkeit, weil das passt zu dem Ding, dass der hier eben auch schon sowas gemacht hat, was irgendwie so eine Art Hybrid ist, ne? Weil das so dokumentarisch aufgezogen ist, aber halt natürlich ein fiktionaler Film ist.
Aber wie du schon gesagt hast, also für die damalige Zeit ist das schon beeindruckend, weil das war damals noch komplett neu. Ich meine, heute hast du diese Mockumentaries und was alles gibt, so, weißt du, die so ein bisschen in dem Stil aufgezogen sind. Aber Anfang 70er ist schon eine Ansage. Da war das noch neu.
Ja, ja.
Und du hast die ganze Zeit schon, was da so in etwa vergleichbar noch wäre aus der Zeit.
Aus der Zeit.
Aber nee, mir fällt nichts ein.
Das kam alles später, finde ich auch.
Ja, ja. Und du hast auch hier nicht wirklich Schauspieler, die beteiligt sind. Also ich glaube, den einzigen, den man ansatzweise kennen könnte, einer der Angeklagten, ist Carmen Argenziano. Der spielt hier Ted. Den kennen wir. Also der Typ hat 233 Credits. Die Fresse hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Der war bei Identity dabei. Da kennen wir ihn auf jeden Fall her. Broken Arrow auch. Mhm. Und der ist hier einer der Angeklagten. Aber ansonsten hast du halt wirklich primär Leute, die keine Schauspieler sind. Und zum Teil wohl, also laut der Einleitung, die du am Anfang gezeigt bekommst des Regisseurs, da gibt es so eine Texttafel, heißt es auch eben, dass da mit unter echte Demonstranten dabei waren und dass die Soldaten wohl auch echte Konservative sind. Aber ja, es wurde dann natürlich auch viel improvisiert und das hörst du eben auch. Also gerade eben, finde ich, bei diesen Angeklagten hat man stellenweise das Gefühl, die haben so ein paar Hard Facts, die sie sich gemerkt haben, die dann ganz gerne wiederholt werden, aber ja. Ja, das mit der Improvisation ist dann so eine Sache, weil es gibt Leute, die dann behaupten, dass die Eskalation, die dann am gewissen Punkt hier stattfindet, wohl auch Resultat der Improvisation war, also dass hier wirklich Gemüter erhitzt wurden über den Punkt hinaus, wo es eigentlich geplant war. Mhm. Ja. Also da gibt es verschiedene Ansichten. Ich konnte da auch nicht so richtig, also mir ein klares Bild machen, nachdem ich da recherchiert habe. Weil eben nicht klar ist, ob jetzt die Schauspieler da tatsächlich gelitten haben und also ne, ob da die Rolle so ein bisschen über sich hinausgewachsen ist und ja. Wie auch immer. Das hat auf jeden Fall zur Folge, dass du mitunter eben auch ziemlich echte Emotionen siehst. Und ich finde auch wirklich, dass es da viele starke Passagen gibt. Ich habe mich eben nur ein bisschen dran gestört, dass das scheinbar noch so wichtig war, da viel tatsächliche Informationen reinzubringen. Und ich finde, eigentlich ist das Systemkritik genug, die Situation, die du hier aufmachst, ne? Dass du diese Angeklagten hast, die im Grunde nur systemkritisch denken und ihre Meinung frei äußern in Form von Demonstrationen und so. Es sind ja keine Terroristen dabei gewesen.
Da wird ja auch bei den Anklagepunkten wird ja auch erwähnt, dass die irgendwie homosexuell sind und so eine Sachen. Also Sachen, naja, die eigentlich gar nichts mit der politischen
genau,
Aussicht.
Genau, deswegen hast du halt so eine überspitzte Sichtweise auf dieses ganze Gesetz, das ganze System, was damit dranhängt, ne, wie das dann eben umgesetzt wird und strafrechtlich verfolgt, dass die Leute dann da vor die Wahl gestellt werden. Das ist natürlich alles schon irgendwo überspitzt, aber deswegen finde ich es halt als Prämisse eigentlich genug. Ich hätte es halt geiler gefunden, wenn die da dann einfach mit einem anständigen Pacing die Handlung so weitererzählt hätten. Ich hätte es nicht gebraucht, dass dann da Leute sitzen und mir in dieser Ausführlichkeit irgendwelche Informationen bringen, die ja schon einen realen Bezug haben. Mhm. Aber eben, es war für die Zeit garantiert was anderes. Und irgendwie hat das was, ja. Fand ich cool. Also mit entsprechenden Einschränkungen. Wie fandst du das? Ich glaube, es klingt so, als fändest du das, hättest du das eine ganze Ecke besser gefunden als ich.
Ja, ich fand, das ist ein sehr spannendes Projekt auf jeden Fall gewesen und sehr innovativ. Und wenn du mal in die Filmbranche zurückgehst, dass diese McCarthy-Anhörung rund um den Kommunismus gerade mal ein paar Jährchen her sind, weißt du, wo dann irgendwelche Leute aus der Filmbranche einfach vor so ein zusammengecastetes Gericht irgendwie zitiert werden und dann da verurteilt worden sind, weil sie irgendwelche kommunistischen Gedanken haben, dann ist das einfach mal, das kann man da alles reininterpretieren. Insofern fand ich schon super interessant und mich hat das auch nicht gestört, weil dadurch, dass das so eine Systemkritiker waren, sind das Leute, die sich mit den Zahlen auseinandersetzen, die wissen, wie hoch ist die Obdachlosigkeitsrate, die ständig damit zu tun haben. Insofern ist das für mich jetzt nicht so aufgesetzt. Also auf mich hat das nicht so aufgesetzt gewirkt, dass das jetzt der Film nochmal reingeboxt hat, sondern das passt irgendwie zu den Leuten, die da angeklagt worden sind. Und
ich finde es halt ein Stück weit unglaubwürdig, dass Leute, die gerade vor so eine Wahl gestellt werden, es dann für die beste Option halten, dann noch solche Informationen rauszuhauen, anstatt irgendwas zu sagen, womit sie ihre Situation verbessern würden.
Ja, also gerade wenn es so eine Revoluzer sind und weißt du, und wenn die jetzt so, du meinst jetzt, dass die versuchen, da ihre Haut zu retten oder so. Also
ja.
Würde ja kompletten Verrat an ihre Ideale sein, wenn die das so machen würden, wenn die so reagieren würden.
Ja, dann schrei Vive la Revolution oder keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass das Letzte, was du jemals gesagt haben möchtest, die Obdachlosigkeitenrate in irgendwelchen Großstädten zu nennen.
Haben ja auch nicht alle so reagiert. Also, es gibt ja auch ein paar, die haben geschrien.
Sauron.
Ja, die haben also, ja jetzt auch nicht alle so reagiert, aber.
Nein, ich sag ja nur, das ist halt einer meiner Kritikpunkte oder zumindest das etwas, was mit den Spaß bei mir geschmälert hat.
Ja, ist ja subjektiv, ja. Nee, bei mir ist das nicht negativ aufgefasst. Insofern fand ich super interessant. Und dann natürlich auch, wenn der Film dann in die Wüste geschnitten ist, wo unsere Kumpels da ums Überleben kämpfen, das war natürlich auch schon für Anfang der 70er ein interessanter Kniff für 71 und so. Und ich fand's gut. Guter Film. Also definitiv interessant und spannendes Projekt.
Ja, guck mal, dann hat Erik ja gleich mal zwei Meinungen bekommen hier für das eine Los. Den Luxus haben nicht alle. Grüße an Adrian.
Das stimmt, ja. Adrian kriegt nur eine von drei Meinungen. Erik kriegt zwei von einer.
So, jetzt kann ich Punkte vorlesen zu Punishment Park.
Übrigens von Erik im April 23 reingeworfen, also genau vor einem Jahr.
Oha.
Gut getimt.
Sehr schön.
Ein Jahr später.
Ist Rated R, weil ich es, glaube ich, noch nicht gesagt habe. Jetzt Punkte 7,7 sind es auf IMDb, kein Metascore. Und Letterboxd 4,1. Und Guess muss anfangen.
Okay. Ich sag eine 7. Mhm.
Genau dasselbe hätte ich jetzt auch gesagt.
Er muss uns ja beide
Machst
raten.
Du aber nicht, oder?
Du musst uns beide raten.
Was?
Ich muss euch beide raten?
Ja, du musst zweimal raten. Ich habe ihn ja auch gesehen.
So ein Quatsch. Sag mal erstmal, was du jetzt.
Also dir, ganz klar, ich hätte schon vor 10 Minuten gesagt, ich möchte lösen. Ich weiß, dass du eine 7 gibst. Und Guess ist bei einer 8.
Gut. Habt ihr beide einen miesen? Weil ich bin bei 6.
Bei 6.
Mhm.
Hate Crime.
Bei mir hast du zumindest getroffen. Bringt dir aber keine Punkte.
Sorry.
Bringt gar nichts.
Ja, es ist wirklich.
Hate Crime. 6 Punkte, okay.
Ja.
Okay.
So viel zu Punishment Park.
8 von mir, also gepflegte 2 Punkte Unterschied.
Alright, ja, mein Gott.
Immer landen die Lose beim Falschen. Immer das
Gleiche. Immer.
Nie machst du was richtig.
He picks up on a lot of stuff from context. It's impressive.
So, jetzt haben wir nämlich noch einen gemeinsamen Film.
Das haben wir.
Oh ja.
Und Jan hat sich den gezielt ausgesucht. Also ich meine, wir haben das wie immer gemacht, ne? Haben unseren Gästen irgendwie vorgelegt, was es noch so gibt an Auftragsfilmen diesen Monat. Und du hast dich für 1984 entschieden. 1984.
Genau. Die Verfilmung.
1984. Ja.
Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von George Orwell.
Wer hat den berühmten Klassiker gelesen von George Orwell von uns?
Ich habe ihn nicht nur gelesen, ich habe ihn dabei.
Mensch. Oha. Er hat ihn dabei, aber warum hat er ihn dabei?
Keine Ahnung, wolltest du jetzt Stücke vorlesen, oder?
Zitieren.
Ich hab mir kurz überlegt, ob ich mir mal ein paar Marker setze. Weil es gibt wirklich ein paar sehr schöne Zitate.
Der alte Second Jan von vor 2 Jahren hätte da auf jeden Fall Marker gesetzt. Der neue Second Jan ist nicht mehr ganz so ambitioniert. Also
was meinst du, wenn der neue Second Jan dir jetzt erzählen würde, ich habe mir den Film nicht nochmal angeguckt, aber ich habe mir in Vorbereitung auf die Sendung das Buch nochmal durchgelesen.
Dann kannst du aber schwer den Film rezensieren, wenn du nur das Buch gelesen hast, weil wir sind hier kein Literaturpodcast.
Was?
Ach, würde der gestern sagen.
Tut er ja Gott sei Dank nicht, weil der Second Jan sowas natürlich auch nicht sagt.
Ah ja.
Der hat natürlich den Film gesehen und nicht nochmal das Buch gelesen.
Natürlich, gut zu
wissen. Nein, aber ich habe auf jeden Fall nochmal ein bisschen in dem Buch auf jeden Fall geblättert und mir ein paar Sachen auch nochmal angeguckt.
Ja, Jan, bevor du da jetzt zu tief in die Materie gehst, wir müssen im Vorfeld raten.
Worum geht's?
Sehr schön. Ja, wir müssen raten. Wer legt vor?
Ich werde mutig voranschreiten.
Okay.
Und sage Second Jan 9 und Lee 8.
Mhm. Gut, dann ziehe ich nach und sage Guess 8 und Jan 8,5.
Ich sage Lee 8,5 und Guess 9.
Oh Mann, ich sehe gerade, es wäre strategisch so viel cleverer gewesen, wenn ich Jan auch auf 9 tippe.
Strategisch ist hier nicht.
Ja, ja, okay. Sorry, sagst du nochmal, Jan?
Du 8,5 und Guess 9, sage ich.
Mhm. Alright.
Strategisch.
Du hast das Buch nicht gelesen?
Nein.
Ist ja schon ein Bestseller, oder?
Hast du es denn gelesen?
Nee, ich habe es auch nicht gelesen. Es war bei den 6 Büchern, die ich in meinem Leben gelesen habe, war das nicht dabei.
Jetzt guckt er mich mit großen Augen an. Ja, es ist ein Bestseller, es ist die Perle der englischen Literatur.
Ich kenne mich tatsächlich ganz gut in Literatur aus, habe aber die ganzen Bücher nicht gelesen dazu. Also ich weiß, dass es natürlich George Orwell war, der das geschrieben hat und so. Aber die wenigsten davon habe ich wirklich gelesen.
Ja, ich muss ja zu meiner Schande aber natürlich zugeben, ich habe es nicht freiwillig gelesen. Ich habe es im Englischunterricht damals in der Schule. Okay. Haben wir es gelesen und behandelt. Was halt sehr schön ist. Also deswegen habe ich das Buch jetzt auch mitgebracht, weil es ist meine alte Ausgabe aus Schulzeiten. Also wir reden hier so ungefähr von vor 25 Jahren ungefähr. Mhm. Ja, 24, 25 Jahre würde ich jetzt mal schätzen. Ich weiß nicht ganz genau, in welcher Klasse ich damals war, als ich es gelesen habe. Ich habe leider auch keine Auflage in diesem Buch jetzt gefunden. Ich sehe nur, dass der Preis sogar in britischen Pfund ist. Ich glaube wirklich, dass dieses Buch mein Englischlehrer damals sogar wirklich in Großbritannien bestellt hat. Um sie unter uns dann zu verteilen.
Ja, aber gemessen am Alter sieht das noch ganz schön frisch aus. Das hast du offenbar nach der Schule nicht mehr so oft in die Hand genommen.
Nach der Schule nicht mehr. Aber was schön ist, dass wirklich auf diversen Seiten noch meine alten Notizen drinstehen.
Mhm. Oh, schön.
Und ich bin damals wirklich rangegangen und habe, als es dann auf die Abschlussklausur, also die Klausur rund um dieses Buch dann halt hinauslief, dass ich ganz dringend den Film dazu auch nochmal sehen wollte. Also die Verfilmung, um die es auch heute geht, nämlich die Verfilmung von 1984. Ich glaube, da reden wir nachher auch nochmal drüber. Das ist ja nicht mal die erste Verfilmung,
die zweite,
dieses Buches war.
Nach 56.
Nee, es waren mehrere.
Mehrere?
Es waren, glaube ich, 3 Verfilmungen in den 50ern.
Wirklich?
Habe ich gelesen. Ich kenne die alle auch nicht, aber es waren mehrere Verfilmungen, die bereits in den 50ern schon gemacht wurden.
Das ist ja dann richtig frisch, weil das Buch ist von 1948. Also wenn die in den 50ern schon 3 Verfilmungen haben, dann haben die sich ja da richtig schnell an die Adaption.
Ja, jetzt könnt ihr noch ein bisschen klug scheißen. Das Buch ist erst 1949 erschienen, aber
okay.
Das sind jetzt so kleine Fun Facts, die interessiert Fun keine Facts. Sau.
Riesen Fun Fact.
Nein, jedenfalls.
Es war nicht 48, es war 49. Ein Fun Fact.
Jedenfalls wollte ich in Vorbereitung auf die Klausur unbedingt halt den Film dann auch nochmal sehen und bin wirklich in meiner alten Heimatstadt Lübeck, bin ich glaube ich in 7 oder 8 verschiedenen Videotheken gewesen, bis ich endlich eine Kopie dieses Filmes gefunden habe. Nicht, weil meine Klassenkameraden alle schneller waren als ich und alle Kopien rausgezogen haben. Der war einfach nirgendwo zu bekommen. Das war wirklich so die letzte Videothekenspelunke, wie man sie aus den 90ern noch kennt und wahrscheinlich auch wohlwollend im Hinterkopf behalten hat, wo es nach Qualm gerochen hat, wo irgend so ein verschwitzter, bärtiger Typ da hinterm Tresen stand und
das leuchtet
wo man eigentlich unter 18 gar nicht rein durfte. Aber
ja, es leuchtet ein, weil die Regierung wahrscheinlich in den offiziellen Videotheken die meisten Exemplare aus dem Regal gezogen hat.
Oh.
Und der bärtige Typ da, der Althippie, der hat da noch ein Exemplar gehabt.
Du meinst, er gehörte zur Partei?
Der war einer von denen, die Punishmarkt oder Knast wählen konnten. Einer von denen.
Ja, jedenfalls habe ich ihn gefunden. Ich habe sogar noch mal geguckt. Ich habe leider die Klausur bzw. Klassenarbeit, ich habe sie nicht wiedergefunden. Sonst hätte mich natürlich auch noch mal brennend interessiert, mit was von der Note ich damals abgeschnitten hätte. Ich weiß auf jeden Fall, ich erinnere mich auf jeden Fall noch zurück, dass das Buch mich damals echt hart verwirrt hat.
Okay.
Es galt ja auch als unverfilmbar, glaube ich, damals, als das Buch rausgekommen. Also man hat gesagt, so dass die Story halt so viel Inhalt hat, dass man das nicht verfilmen kann. Und selbst die alten Verfilmungen haben das bestätigt, soweit ich das mitbekommen
habe. Die alten, ja. Diese neue Verfilmung, also diese Verfilmung von Michael Radford jetzt, die wird ja so, also wird ja auch dafür gefeiert, dass sie es geschafft hat, sich sehr dicht an der Buchvorlage zu orientieren. Und das habe ich jetzt auch in Vorbereitung, habe ich, wie gesagt, ein paar Passagen auch nochmal nachgelesen. Und es ist wirklich, zum Teil wirklich erstaunlich, wie viel daraus dann da auch übernommen ist. Und auch die Dialoge später im Film, dass die wirklich eins zu eins aus dem Buch übernommen wurden.
Okay, weil als rauskam, dass nämlich eine neue Verfilmung kommt, da gab es erstmal von hier Literaturfreunden und so, gab es erstmal eine Menge Shitstorm, die gesagt haben, so, das wird nichts. Schon zum Scheitern verurteilt.
Wir sprechen ja später auch nochmal so über die Zahlen und nicht jeder feiert diesen Film.
Das war einer von denen, wo ich mir nicht sicher war, ob ich den schon mal gesehen habe früher.
Ach echt?
Ich war mir nicht sicher, ob ich den kenne, ja. Und bin mir immer noch sicher, ehrlich gesagt.
Okay, doch, ich hatte den schon gesehen.
Du kanntest ihn schon.
Ja.
Also ich muss ehrlich zugeben, als wir drüber gesprochen hatten und ihr irgendwie sagtet 1984, da war irgendwie das erste Bild, das ich in dem Moment im Kopf hatte, war Robert Duvall in einem weißen Strampelanzug. Bis mir dann aber Bruchteile Sekunden später einfach, ach nee, das war ja THX 1138. Liegt aber auch nahe. War ja natürlich eine große Inspiration für George Lucas da. Für sein Erstlingswerk.
Hier ist keine Onanie-Maschine in Action, sondern eine wahre nackte Frau.
Ja. Und ein wahrer nackter John Hurt.
Ja.
Ja. Deswegen ist auch dieser Film Rated R. Wer möchte die Handlung zusammenfassen?
Naja. Was für eine Frage.
Ich soll die Handlung zusammenfassen.
Naja, wer denn sonst? Du hast das Buch gelesen. Ja, du hast sogar sämtliche Parallelen.
Ihr habt den Film gesehen.
Jetzt mach.
Ja, willst du nicht, oder was?
Doch, ich kann's gerne mal versuchen. Also, wir befinden uns in Großbritannien in einer Dystopie im Jahre 1984, was aus damaliger Sicht halt in der Zukunft liegt. Wie Gess ja gerade schon sagte, 1948 wurde das Buch nicht veröffentlicht, aber vollendet. George Orwell hat dann damals hinten einfach die Zahlen umgedreht und aus 48 84 gemacht, um seine Zukunftsversion der Welt dann zu beschreiben. Es gibt drei Kontinente auf der Welt.
Aber das Buch ist doch erst 49 rausgekommen. Dann macht das doch gar keinen Sinn mehr.
Dann wird der Film müsste 1994 heißen.
Ja, müsste 94 eigentlich heißen.
Von 48 umgedreht ist 84.
Aber ich habe doch gesagt, dass das Buch 48 rausgekommen ist und du hast mich korrigiert, hast gesagt, das ist 49 rausgekommen.
Ja, aber er hat es.
Es geht jetzt um den Unterschied.
1948 fertig geschrieben.
Ach so, ach, da war der Funfact.
Ja.
Entschuldigung.
Er hat mit Abschließen der letzten Seite sich überlegt, das Buch dann 1984. Die Jahreszahl wird ja auch nie genannt.
Ja.
Weder im Film noch im Buch. Also außer auf dem Buchdeckel.
Mhm.
Das stimmt nicht, Alter.
Ich überlege gerade.
Das stimmt überhaupt nicht. Die Jahreszahl wird mehrfach genannt. Es wird sogar das genaue Datum in dem Jahr genannt. Der schreibt ja in sein Tagebuch 9. April 1984.
Jan Blätter ganz hektisch in seinem Buch. So, Moment also mal.
Das Buch beginnt
meine Notizen.
Genau. Das Buch beginnt erstmal mit dem Satz: It was a bright, cold day in April. Da steht schon mal keine Jahreszahl. Jetzt kann ich mal hinblättern.
Du blätterst doch jetzt nicht irgendwo, ob du die Jahreszahl findest, Alter.
Ja, bevor mir hier wieder.
Nein, aber wir sprechen ja vom Film.
Eben, ja.
Und du hast gerade gesagt, es wird weder im Buch noch im Film die Jahreszahl erwähnt.
Das ist korrekt. Und da müssen wir vielleicht ein Veto einlegen, dass du hier
aber
Fake
jetzt,
News.
Nein, aber jetzt sag mal, oder bin ich bekloppt?
Also, ich bin mir nicht sicher.
Aber er schreibt doch so und so viel der April, ich glaube 9. April oder was. Weil das ist ja auch das Ding, das steht ja auch am Ende des Films sogar, dass der Drehzeitraum war ja die exakte Zeit, die Orwell im Buch beschreibt. Und das ist wohl April bis Juni 84.
Ja, aber er sagt, dass es nicht, also dass es nicht formuliert wird. Und da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also dass es nirgends fällt. Dass wir das wissen und so, ist wieder was anderes.
Nee, nee, klar. Aber ihr erinnert euch an die Szenen, wo John Hurts Figur zu Hause sein Tagebuch schreibt.
Ja, klar, was er dann immer versteckt.
Das ist ein ganz großer Bestandteil der Geschichte, ist letztendlich sind seine Tagebucheinträge.
Ja, und da schreibt er doch oben immer das Datum drüber. Und da ist nie die Jahreszahl
dabei. Das ist eben die Frage, ob er die Jahreszahl dazu geschrieben hat. Weil das mit dem April und so hast du vollkommen recht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er dann
Jahr. Ich bin nämlich der Meinung, es wäre keine Jahreszahl genannt. Weil sich das dann ja auch damit decken würde, dass der Titel und das eigentliche Jahr von George Orwell erst nach Fertigstellung der Geschichte halt benannt wurden. Ich meine, klar, er kann natürlich trotzdem irgendwelche Jahreszahlen im Nachhinein noch dazwischen gequetscht haben oder die Filmemacher hätten natürlich rangehen können und sagen können, wir, und selbst wenn es nicht gesagt wird, aber im Bild sieht man dann vielleicht, wie er das Datum schreibt, inklusive Jahreszahl.
Ja, es ist auch egal. Unterm Strich auch ziemlich egal. Aber also mal vorgegeben durch den Titel und eben den Zeitraum, der im Buch beschrieben wird, ist das exakt der Zeitraum, in dem auch gedreht wurde. Nämlich eben April bis Juni 84. Und das ist irgendwie schon geil, weil das ja dadurch auch eine gewisse Metaebene bekommt, weil dann eben jetzt zum Beispiel explizit dieser Tag, an dem der halt diesen, ich glaube es war der 9. April, wo der diesen 9. April ins Tagebuch einträgt, die das halt auch am 9. April gedreht haben. So, das ist schon irgendwie flashig.
Das ist auf jeden Fall großartig. Ich finde das auch toll, wenn man mit so einer Liebe zum Detail dann da rangeht. Aber wir müssen, glaube ich, die Handlung endlich trotzdem mal erzählen.
Ja, natürlich. Du wolltest, wir haben dich unterbrochen, drei große Kontinente.
Genau, die Welt besteht aus drei Kontinenten. Oceania, East Asia und Eurasia.
Mhm.
Es spielt in Ozeanien. Ich deutsche es jetzt mal kurz ein. Dann muss ich die Zunge nicht so verbiegen. London zu Ozeanien England. Gehört halt, mehrere Sachen gehören zu Ozeanien. Nämlich England, Nordamerika auf jeden Fall, Südafrika.
Alter, das erfahren wir im Film?
Ja, das wird auch im Film einmal erwähnt. Also zumindest über Südafrika sprechen sie auch. Es geht ja auch immer darum, wo die Truppen gerade wieder am Kämpfen sind. Ja, jedenfalls zu Beginn Ozeanien und Ostasien befinden sich im Krieg. Wir sind jetzt in London, wo wir Winston Smith kennenlernen, die Hauptfigur gespielt von John Hurt, der in diesem totalitären Regime, das sich dort etabliert hat, das aber eigentlich auch die gesamte Welt, also auch später wird gesagt, von wegen, dass auch die anderen Kontinente, dass die im Prinzip genauso totalitär agieren, wie es in Ozeanien da der Fall ist, wird halt beschrieben, wie er in diesem totalitären System, wo alles kontrolliert wird, wo alles reglementiert wird, wie er dort halt lebt. Er selbst arbeitet fürs Ministry of Truth, das Ministerium für Wahrheit. Und am Anfang des Films zeigen sie ihn halt, wie er rangeht und Nachrichten umändert. Und zwar nicht nur neue Nachrichten, sondern dass dieses Ministerium für Wahrheit rangeht und die Nachrichten der Vergangenheit umschreibt, um neue Sachen, die auftauchen, halt dem Regime gegenüber halt irgendwie neutral oder positiv wirken zu lassen. Es geht mit diesem Beispiel mit der Schokolade los. Ja. Die tägliche Ration oder die wöchentliche Ration an Schokolade pro Person wird auf 25 Gramm erhöht. Mhm. Ist dann die Nachricht, über die sich alle freuen. Dabei wird, oder 22?
Nee, von 22 auf 25 Gramm erhöht hieß es, ja.
Genau, okay, aber eigentlich war die ursprüngliche Ration damals 30 Gramm.
Na genau.
Und er ändert es halt, dass die Leute halt denken, es gibt eine Erhöhung der Ration und keine Verminderung.
Mhm.
So halt im Kleinen. Und diesen Alltag von ihm, vorher sollte man auch sagen, der Film ist da im Prinzip genauso aufgebaut wie das Buch, nämlich in drei Teile. Der erste Teil beschreibt halt ihn, seinen Beruf, seine Situation, in der er sich befindet. Es beginnt mit einem großen, es wird die Hate Week genannt, die Hasswoche, was man sich halt wie so eine große Propagandaveranstaltung halt vorstellen muss, wo halt die Gegner von Ozeanien halt an den Pranger gestellt werden, geblamed werden, das Volk aufgehetzt wird. Um halt diesen Führerkult dann auch zu unterstreichen. Der Führerkult wird halt immer wieder dadurch auch symbolisiert, durch, ja, glaube ich, so das bekannteste Zitat aus diesem Buch, wie aus diesem Film, Big Brother is watching you.
Mhm.
Der Big Brother, der große Bruder,
allgegenwärtig, ja.
Der allgegenwärtig ist in Form eines Bildes von Bob Fleck, heißt der Schauspieler. Dieser Führer, der halt von dem Volk geliebt werden soll, genauso wie sie ihm natürlich auch folgen sollen. Dabei tritt er selbst nie in Erscheinung.
Mhm. Aber eben, er ist halt auf allen Bildschirmen, die in allen Wohnungen und sonst wo immer sind.
Läuft ständig, ja.
Ist genau. Er sein Gesicht permanent zu sehen, wenn nicht gerade irgendwelche Übertragungen laufen. Ey, Hasswochen, wurde das auch so genannt im Film? Ich frage mich gerade.
Hate Week, ja.
Meinst du, McDonald's hat dann in den 80ern das Ding Wolle genommen und auch irgendwie Hasswochen bei McDonald's gemacht?
Gab's da Hasswochen?
Es gab Hasswochen bei McDonald's?
Nö, ich frag ja gerade,
was so?
Ob die das gemacht haben. Hätte sich doch angeboten.
Mit dem China-Wochen und so.
Ja, klar.
Mal Hasswochen. Ja, gut. Ist ein bisschen negativ behaftet, aber.
Die hatten aber irgendwie sowas doch mal. Nicht die Asia-Wochen, sondern irgendwas politisch.
Wirklich?
Los Vojos gab es auf jeden Fall.
Ja,
Los
Vojos gab's auch, das,
ja.
Die Mexikaner, aber irgendwann, glaube ich, gab es auch mal irgendwas, was aus heutiger Sicht ganz schön politisch und
kommt. Natürlich.
Ja, gut,
deswegen hätte ich die Hasswochen
da, diese chinesischen Burger, wie sie die genannt haben.
Naja.
Irgendwas mit sehr, sehr lecker, irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendwie. Ich weiß nicht mehr, aber es war auf jeden Fall nicht politisch korrekt.
Nee.
Ja, also ich glaube, McDonald's hatte jetzt hiermit jetzt erstmal nichts zu tun. Ja, der Staat, totalitär, haben wir ja gerade schon gesagt, es ist ein Überwachungsstaat. Überall hinter diesen Big Brother-Bildern verstecken sich Kameras. Das Volk wird auf Schritt und Tritt überwacht.
Und die dürfen diese Nachrichten, die dann immer übertragen werden, auch nicht ausmachen.
Genau.
Die können die nur leiser machen, das finde ich auch so hart.
Ja, und diese ganzen Details, die da halt beschrieben werden, wie dieser totalitäre Staat dann halt funktioniert. Also zum einen die Manipulation nicht nur der Nachrichten, sondern wirklich auch der Geschichte über die das Doublethink, wird das ja genannt, das Doublethink, das halt gefördert wird, dass halt die Leute halt wirklich etwas als wahr einfach hinnehmen sollen. Das lässt sich schwer beschreiben. Das kriegt der Herr Orwell in seinem Buch auch besser hin, als ich es jetzt wiedergeben könnte. Aber diese Sache mit 2 + 2 = 4, darauf beruht unsere ganze Realität. Weil wenn 2 + 2 = 4 ist, dann ergibt sich der ganze Rest raus. Ungefähr so ist auch das Zitat aus dem Film.
Die Tagline ist ja 2 + 2 = 5.
Genau.
Naja.
Aber dadurch, dass wenn das Regime sagt, 2 + 2 = 5, dann wird das nicht angezweifelt, dann ist das die Wahrheit.
Mhm.
Und das funktioniert halt.
Ja, und um dieses Brainwashing geht es ja schon auch im großen Stil hier. Wie die Bevölkerung eben gefügig gemacht wird, bis sie sowas glaubt und annimmt.
Genau. Newspeak ist auch, finde ich, eine geniale Erfindung dieser Geschichte. Diese neue Sprache, die dort etabliert wird, dass das Regime halt rangeht. Und es ist ja, glaube ich, zu Beginn des Filmes ist gerade die 10. Ausgabe dieses Newspeak-Wörterbuches
die
noch
aktuell
und die 11. Edition kommt gerade raus, wo halt Wörter offiziell verboten werden. Hier sein Kollege demonstriert das ja einmal hier mit, wo es um die Schokolade geht, Double Plus Good. Es gibt nicht mehr gut und super und hervorragend, herausragend.
Ja, aber da geht's, glaube ich, gar nicht.
Man reduziert es auf in der Sprache einfach nur auf gut, doppelgut und doppelplus gut.
Und ich glaube, da geht's weniger um das Verbieten von Worten, sondern vielmehr um das effizienter Gestalten der Sprache.
Genau.
Weil ja eben auch die Individualität immer weiter reduziert werden soll.
Genau. Richtig.
Und deswegen ist ja Ingsoc, dieser Verein, für den die hier arbeiten, also diese Ideologie, die dieses Regime vertritt, Ingsoc, ist ja auch schon irgendwie so ein zusammengedingstes Wort, also Newspeak. Oder?
Na, ist Ingsoc.
Das wird doch auch einmal genannt.
Oh, das wollte ich noch nachgucken, aber ne, das Ingsoc thront ja auch immer auf den Bannern dort.
Genau, und das ist meine.
Aber ist Ingsoc nicht die Partei? Weil so setzt sich ja die Gesellschaft zusammen. Es gibt sozusagen diesen Big Brother, diesen Führer, und dann gibt es diese Partei mit der Inner Party, der Outer Party und dem Proletariat.
Ja.
So ist die Bevölkerung ja aufgebaut. Die innere Partei, das sind ja die, für die es keine Regeln gibt. Das sind die sozusagen die Strippenzieher, die alles in der Hand haben. Die Outer Party, zu der Winston auch gehört.
Das sind die Arbeiter sozusagen.
Das sind sozusagen diese regimetreuen Arbeiter, die das halt alles realisieren.
Zahnräder.
Und dann gibt es das Proletariat, das der Pöbel, der einfach nur ruhig gestellt, befriedigt und kontrolliert.
Ja, die werden auch als Tiere bezeichnet, weil das sind halt Untermenschen für die und die sind nicht zugehörig und.
Genau.
Pass auf, Ingsoc ist English Socialism. In Kurzform quasi. Na, also da auch schon wieder diese Mischform.
Also ist Ingsoc dann die Ideologie, aber nicht zwangsläufig der Name der Partei.
Deswegen meinte ich ja, dass das die Ideologie ist. Ich habe das so verstanden, aber ob das dann, das kann ja auch gleichzeitig der Name der Partei sein.
Ja, ansonsten wird auch nie von einem Parteinamen oder so gesprochen. Es wird immer nur von der Party halt gesprochen. Mhm. Gut, jedenfalls, wir haben Winston, der halt zu dieser Outer Party gehört, der aber beginnt, dargestellt durch seine Tagebucheinträge, die er führt, sich zwar diesem Regime und diesem Totalitarismus unterordnet, aber trotzdem daran zweifelt. Und auch immer öfters halt auch die Gegenden des Proletariats aufsucht, was er eigentlich nicht darf. Aber schon, wie drückt man es anders aus? Außer er fängt an dem Ganzen um ihn drumherum halt zu zweifeln. Es gibt halt...
Naja, also er hat ja von Anfang an so ein paar Sachen für sich, die offiziell nicht gern gesehen würden. Mhm. Wie eben, dass er dieses Tagebuch führt an einem Ort, wo er, also in einem toten Winkel quasi von der Kamera bei sich zu Hause, also an einem Ort, wo er nicht gesehen wird dabei. Oder dass er eben zu diesem Händler läuft und Relikte aus vergangenen Zeiten kauft.
Genau.
Ja. Aber am Anfang wird er natürlich als sehr parteitreu etabliert.
Na, ich finde, das geht ja schon in der ersten Szene los, bei dieser Hasswoche, wo sie natürlich alle am Brüllen sind.
Ja, da ist er doch auch dabei.
Ja, aber er setzt aber viel später ein.
Ja, aber er setzt erst viel später ein. Er beobachtet das Ganze sehr lange, bevor er dann auch mit, also erst aber als er merkt, dass er beobachtet wird, fängt er an, da in die Hassgesänge damit einzustimmen.
Findest du, dass das so inszeniert? Weil ich finde nicht, dass
ja, fand
das eine
ich.
Inszenierung... Okay, spannend. Weil ich finde, so wie er das spielt, kann man das schon auch in eine andere Richtung etablieren, interpretieren. Da, vielleicht, dass er erst so, also dass diese Faszination von dem, was er da sieht, halt auch so groß ist. Weil es gibt ja auch Leute, die sind einfach schockgefroren. Und so, ich finde, der ist wahnsinnig bei sich und macht dann da irgendwann, also läuft dieses Fass so über und dann schreit er mit. So habe ich das wahrgenommen. Aber du sagst, es gibt einen Impuls von außen, dass er sich beobachtet fühlt und dann macht er mit. Ich weiß, dass das an einem späteren Punkt mal so ist, als es um diesen Gruß geht oder um diese Hände zu verschränken.
Also ich bin der Meinung, das hätten sie so dargestellt, dass er irgendwann zur Seite guckt, dann gibt es einen Gegenschuss.
Also und, irgendwann ist das auf jeden Fall so. Ich weiß nicht,
ob er merkt, dass er da irgendwo, weil in der vordersten Reihe, da stehen ja die ganzen, also er steht ja weiter hinten und davor stehen ja ganz ruhig diese ganzen Leute von der Inner Party.
Ja, ja.
Und ich meine, da gibt es ja diesen Moment, wie einer aus der Inner Party sich halt umdreht oder über die Schulter guckt. Ihn sieht.
Ich hab das auch gesehen.
Das ist auch schon O'Brien, ne?
Das ist O'Brien, ja.
War das sogar schon O'Brien?
Ja, ich glaube auch, ja.
Ja.
Okay, jedenfalls finde ich, sollte man noch erwähnen, dass es ja schon so eine Art Widerstand auch gegen dieses Regime gibt, das von diesem Verräter, wie sie ihn halt die ganze Zeit schimpfen, von diesem Emmanuel Goldstein halt geführt wird. Auch jemand, den man dort nur auf den Videoleinwänden sieht, auch jemand, der nie live ins Geschehen wirklich eingreift und später kommt es dann ja auch dazu, dass Winston dann ja auch das Manifest von diesem Goldstein dann bekommt und aus dem dann vorliest und zitiert. Da sind ja diese ganzen Sachen mit, ich hatte das Wort noch gelesen, diese Idiome, die sich da immer gegenübergesetzt wurden, solche Sätze wie War is Peace, Ignorance is Strength. Und solche Geschichten genau, und dazu die Ausführungen dann. Aber das sind nicht Idiome, das hat einen anderen Fachbegriff. Aber, oh Gott, wir wollen jetzt auch nicht zu philosophisch werden.
Ob wir damit schon philosophisch sind? Naja. Ja, aber eben dieses Unterdrücken von Regierungsseite, von allem, was irgendwie Individualität ausmacht, das finde ich als Prämisse schon ziemlich geil. Finde ich, ist auch irgendwo grandios geschrieben. Also muss man halt Orwell auch schon auf jeden Fall eine Menge Respekt zollen. Deswegen, es wäre wahrscheinlich schon clever, auch mal das Buch zu lesen. Mhm. Aber diese Allgegenwärtigkeit von dieser Überwachung, das ist ja, also ich meine, der Film ist ja eh eine ziemliche Talfahrt. Aber das ist halt schon krass, wie am Anfang hast du da noch so begeisterte Massen und dann merkst du erstmal, also wie krass angstgetrieben das auch alles ist.
Ja.
Und wie die Leute halt eigentlich hart unterdrückt werden.
Ist ja auch interessant, dass er das Buch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat.
Naja.
Weißt du?
Naja, klar. Ja, logisch hat das viel von faschistischen Strukturen.
Ja, da
steckt auch diese Eigendynamik, Gruppenzwang und so, das spielt ja alles eine Rolle.
Na, da steckt ganz viel Kriegstrauma drin. Also das merkt man ja auch an der Stimmung. Das sind so diese Nachkriegsjahre.
Voll, ja.
Großbritannien.
Wie die Hausen und so, weißt du, die Arbeiter und so, das ist ja auch alles so verfallen und das wirkt ja auch wie so ein Kriegsgebiet, so sind ja nur noch.
Ja, das ist,
ja, damit hat Orwell das Erlebte da zum Teil halt natürlich auch kompensiert. Das muss man mal überlegen. Ich glaube, in etwa zur selben Zeit ist auch der Herr der Ringe geschrieben worden.
Ach so,
das, das ist ja auch so ein Nachkriegsroman.
Ach was.
Wo Tolkien damals so sein.
Ja.
Okay.
Seine Erlebnisse aus dem Krieg dann mit verarbeitet hat.
Sauron, Sauron.
Schon sind wir wieder da.
Ja. Aber da eben, also ich finde es irgendwo einen genialen Kniff, dieses Ausüben von Individualität als Gefahr für die Gesellschaft darzustellen. Mhm. Und dass es deswegen kontrolliert werden muss und Big Brother sich dann dran setzt, das geht ja wahnsinnig weit, ne? Dass dann eben auch sowas wie Liebe und Sexualität,
Thought Crime, wie es hier heißt,
oder? Soll einfach irgendwann komplett ausgelöscht werden. Mhm. Und ja, eben das schon in dem Moment, wo du Gedanken hast, die regimekritisch sein könnten, bist du schon ein Thought Criminal.
Genau, und das ist ja das Thema, das einen in den zweiten Teil, also das heißt wirklich nicht Kapitel, das sind wirklich Part 1, Part 2, Part 3, auch im Buch letztendlich. Part 2 beginnt dann letztendlich damit mit der Liebesgeschichte.
Okay. Mhm.
Er ist halt auf der Arbeit mehrfach Julia begegnet, Susanna Hamilton heißt die Schauspielerin. Und die steckt ihm dann ja eines Tages dann heimlich einen Zettel zu oder heimlich, oh hoppla, runtergefallen und hier ein Zettel in die Tasche. Und er im sicheren Moment liest diesen Zettel und auf dem Zettel steht einfach nur I love you.
Nicht nur, aber ja.
Wieso, was stand da noch drauf?
Auf der Rückseite steht die Adresse.
Ach so, ja, gut. Da, die Adresse, wo sie sich dann treffen sollen. Naja, dadurch beginnt halt diese Romanze.
Aber auch da wieder, ne, muss sofort vernichtet werden, dieser Zettel.
Ja, ja, klar. Weil sowas wie Liebe oder so ist verboten vom Regime. Also Partnerschaften gelten nur der Fortpflanzung und auch da wird dran gearbeitet. Da wird nur künstlich befruchtet.
Und dann werden ja auch öffentlich über diese Nachrichtenberichterstattung Frauengruppen gefeiert, also, ne, die vermeintlich sich da zusammengetan haben, um irgendwie abstinent zu leben. Mhm. Und so, das ist dann irgendwie das erklärte Ziel. Das ist schon echt hart.
Alles. Naja, und in diesem zweiten Teil gerät die ganze Situation für Winston halt immer mehr und mehr aus dem Ruder. Zum einen hier über Richard Burtons Rolle hatten wir gerade ganz kurz einmal gesprochen. O'Brien ist ein Mitglied der Inner Party, den Winston dort kennenlernt, von dem er halt annimmt, so durch seine Art und Weise, dass er eventuell wohl auch ein Regimekritiker ist. Weil er sich auf jeden Fall so aufführt. Er ist auch derjenige, der Winston später dann das Manifest von Emanuel Goldstein heimlich zukommen lässt. Mhm. Und er vermutet halt einen Verbündeten in O'Brien.
Ja.
Mhm. Ja, dumm gelaufen, klar.
Na?
Gut, also wir haben die Sachen mit Julia, wir haben mit O'Brien das. Und für ihn, glaube ich, auch dieser ausschlaggebende Moment ist dann ja auf der zweiten Hate Week dann später, wo ja einfach mal die Kriegspartei ausgetauscht wird. Mhm. Das ist ja wirklich so eine Überspitzung dieser ganzen Sachen, was dieses Ministry of Truth da die ganze Zeit macht. Dass halt wirklich, während da wirklich irgendwie noch der Mensch vorne am Mikrofon seine Rede hält, er einen Zettel zugesteckt bekommt und mal kurz der Menge mitteilt, es überspielt. Und sagt von wegen, wir sind ja im Krieg mit Ostasien. Hm. Dabei waren sie eigentlich vorher im Krieg mit Eurasien. Und Eurasien ist auf einmal der Verbündete. Hm. Aber genauso wie dieses Doublethink halt läuft, was gesagt wird von der Partei, das stimmt, das ist halt so. Und das sind dann so diese Sachen, die Winston dann einfach immer weiter und weiter davon abtreiben lassen, da weiterhin regietreu vorzugehen.
Hm. Ja. Ja, ich glaube, viel weiter dürfen wir inhaltlich gar nicht erzählen, ohne zu spoilern, oder?
Nee, ich glaube, man weiß, in welche Richtung das geht.
Naja, klar. Und damit beginnt dann natürlich auch der dritte Teil, über den man jetzt natürlich auch noch, weiß nicht.
Na, der dritte Teil würde schon spoilern, arg, wenn du mich fragst. Wenn wir da schon erwähnen,
glaube ich auch.
Wie wer zueinander steht und so.
Da ist man jetzt wieder an dem Punkt, ja gut, bei 1984 kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass ihn alle gesehen haben. Wäre es jetzt so ein Film, von dem wir alle gut denken könnten, haben ihn eh alle gesehen. Also lass ihn bitte bis zum Ende besprechen.
Nein, also wenn wir da im Detail aufs Ende eingehen wollen, dann müssten wir halt einfach ein Spoiler-Kapitel setzen. Das können wir machen, wenn du möchtest. Ich sag nur, was die Inhaltsangabe angeht, würde ich es dabei belassen, weil wir sonst definitiv ins Spoiler-Bereich kommen.
Gut, dann versuchen wir einfach noch so ein bisschen über die Welt zu philosophieren, ohne dass wir dabei konkrete Handlungsfakten dann irgendwie nennen. Finde ich auch gut. Mhm.
Also, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber 1984 stand ja immer so ein bisschen im Schatten von Brasil. Weil Brasil war ja auch so ein Dystopie-Ding, weißt du, diese totalitäre Gemeinschaft, diese Arbeiterbienen, weißt du, von Terry Gilliam das Ding. Und das ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Film, so unter Fans. Und den habe ich ich weiß nicht warum, aber den habe ich zwangsläufig dann immer so ein bisschen verglichen mit dem hier. Also als ich 1984 gesehen habe, hatte ich auch immer wieder so Flashbacks zu Brasil, den du hier erstmalig, glaube ich, gesehen hast.
Das ist nämlich das Ding, ich kannte halt zuerst 1984.
Ach, du hast erstmal 1984 gesehen.
Klar, deswegen ich habe Brasil erst im Rahmen dieses Podcasts gesehen.
Und im direkten Zusammenhang, wie hat es da funktioniert?
Ne, also klar, sieht man da Parallelen.
Aber die sind trotzdem total verschieden, oder? Weil
ja, ja.
Hier ist zum Beispiel
also, weil das
null
halt,
Witz und null Skurrilität,
nee, das, was du bei Terry Gilliam hast. Das ist hier halt eine Talfahrt.
Ja.
Und da ist Brazil in der Tonalität schon noch eine ganze Ecke leichter. Mhm. Auf jeden Fall. Und der hat ja auch so ein paar skurrile Elemente, die das Ganze nochmal irgendwie abstrakter machen und damit emotionaler weiter weg von einem holen. Ne? Also klar. Weil hier kriegst du ja schon irgendwo eine Welt präsentiert, wo man sich halt vorstellen könnte, dass man da irgendwann landet.
Naja, es ist sehr trostlos. Genau. Und ja, ich weiß, was du meinst, weil durch diese kleinen Büros, weißt du, wo die sich so bücken müssen, um reinzukommen und so, ist es so fern ab von der Realität, sondern es ist halt so eine filmische Stilmittel, dass du sagst, so, du bist nicht so hundertprozentig involviert in die Handlung, dass du sagst, das kann mal wirklich passieren. Und hier ist es halt realistisch, ja.
Na, eben.
Ist aber Segen und Fluch gleichzeitig, wenn du mich fragst, weil das hat bei mir gesorgt, dass ich Brasil halt um einiges kurzweiliger fand als diese Talfahrt, wie du sie nennst, weil dadurch habe ich hier natürlich, dadurch, dass es nur düster ist und nur irgendwie bergab geht und du von allen Seiten irgendwie diese Monologe eingeprasselt kriegst, weißt du, von dem Regime und so,
das ist krass,
hat sich das für mich auch krass gezogen, finde ich so. Also.
Bin ich voll bei dir. Also ging mir tatsächlich auch so. Mhm. Ich fand es aber auf der anderen Seite auch irgendwo flashig, dass dieses permanente zugedröhnt werden mit diesen Nachrichteninformationen, das macht dich ja mürbe im Kopf. Und das ist natürlich schon auch genau die Wirkung, die es auf unsere Protagonisten hat. Und damit macht der Film schon auch eine Menge richtig, finde ich.
Ist aber als Filmzuschauer jetzt natürlich nicht die beste Gemütslage, die man haben
sollte. Nee, eben. Also, weil du wirst ja halt wirklich mit runtergezogen. Also, du bist ja wirklich am gewissen Punkt auch so, dass du denkst, so, boah, Alter, das ist
ein Scheiß. Ich will, dass es vorbei ist.
Ja, eben.
Ja.
Ja, das mag aber vielleicht auch genau der Grund sein, warum der Film ja auch nicht nur gute Kritiken hat.
Mhm. Ach so, meinst du?
Dass viele natürlich auch denken, dass so ein bisschen dieser, ich finde, Entertainment ist da jetzt irgendwie so das falsche Wort in dem Kontext, aber so einen gewissen Entertainment-Faktor sollte jeder Film ja irgendwie haben. Aber dieses Runterziehen, wie es du jetzt nanntest, ja, es ist genau das ist diese Atmosphäre die ganze Zeit.
Alles ist
dass wir uns eigentlich als Zuschauer genauso fühlen wie unsere Protagonisten.
Und dann kommt über diese
Liebesbeziehung. Das ist dann die Frage, will man das eigentlich?
Auf jeden Fall ein Film, für den du in der Stimmung sein musst.
Ja.
Und ich finde, über diese Liebesbeziehung kommt ja so ein Funken Hoffnung auf. Und wie das dann ausgeht, wissen wir alle. Aber das ist schon halt wirklich in der Summe ein ziemlich deprimierendes Ding, der ganze Film. Aber das muss es ja nicht zwangsläufig schlechter machen. Nur, also wir sind uns, glaube ich, einig, mit Entertainment, also mit dem Begriff hier zu hantieren, ist halt schwierig, weil es eben schon eine ziemlich zermürbende Angelegenheit ist, finde ich.
Ja, das ist auch einer von den Filmen, weil du sagst gerade, man muss irgendwie in der Stimmung sein, das ist einer von den Filmen, wo du nie in der Stimmung bist, diesen Film zu gucken. Wenn du darauf wartest, dass du in der Stimmung bist, einen Film zu gucken, der dich komplett runterzieht und wo du eine komplette Abwärtsspirale über 2 Stunden hast, wer macht das schon? Wer sagt schon, okay, jetzt heute habe ich Bock
nach Hause und heute habe ich so ekelhaft gute Laune.
Nee, ich muss mich runterziehen, ich muss mich erden. Ja,
genau. Den oder Schindlers Liste. Naja, klar, eben, aber es gibt ja so Filme, die sind halt einfach nur hässlich.
Ja, das ist so.
Aber Schindlers Liste, finde ich, der Vergleich hinkt ein bisschen. Schindlers Liste ist kein Film, der einen wirklich ausschließlich nur runterzieht.
Dann nimm Komm und Sie oder sonst
Bock,
was.
Schindlers Liste zu gucken, ich meine, das weiß nicht, das ist für mich, glaube ich, eine Aussage, die macht keiner. Sondern du guckst ihn an, weil es ein guter Film ist, weil der toll ist. Aber du guckst ihn nicht an, weil du gerade in der Stimmung bist, Schindlers Liste zu gucken.
Nein, das stimmt.
Weißt du?
Naja, wie auch immer.
Ich finde, das ist eine ganz eigene Art von Genre.
Was man hier auf jeden Fall erwähnen muss, ist der DOP, das ist nämlich Roger Deakins.
Oh ja.
Ja, ganz schön frühes Werk von ihm.
Ich finde, ganz schön frühes Werk von ihm, meinst du?
Finde ich schon.
Okay, ja.
Ich meine, wenn du siehst, dass er immer noch super aktiv und aktuell ist und so weiter und 84.
War, glaube ich, sein dritter Film jetzt erst.
Das ist schon ein Frühwerk, ja. Okay.
Aber hey, Oscar.
Was?
Na, einen Oscar für 1917 hat er auch gekriegt.
Ach so. Der hat wahrscheinlich ein paar Oscars mittlerweile, oder?
Das war, glaube ich, nicht sein erster, oder?
Den
der war doch auch für die Coens.
Blade Runner 2049 hat ihn auch gekriegt.
Der hat nur die beiden Oscars.
Wirklich?
Er wurde 15 Mal für den Oscar nominiert.
Das kommt hin.
Badam.
Das ist auch krass, ey.
2018 gewann er seinen ersten Oscar für Blade Runner 2049 und 2020 seinen zweiten für 1917.
Okay, wow.
Okay. Hätte man mehr gegönnt.
Ja, zumal ich glaube, in der nächsten Support-Episode haben wir auch einen Film, wo er die Kamera gemacht hat. Also der hat ja schon wirklich...
Und jetzt schließt sich der Kreis, der Mann ist geboren 1949.
Wenn er jetzt noch in Ostfriesland geboren ist, dann schließt sich der Kreis aber
dann müssen
wirklich...
wir die Wikipedia-Seite aber weiter, hier, definitiv, wenn Roger Deakins dazu gehört.
Ja, wenn Ostfriesland damals noch zu England gehörte, ja, dann vielleicht.
Wenn du mir sagst, dass Otto Walkes Roger Deakins getauft hat, dann falle ich vom Glauben ab.
Ey. Hauke Deakins, ey, wie geil.
Hauke Deakins. Damals auf dem Deich, der Roger und ich.
Der Roger.
Roger. Sehr schön.
Ja, weil ich finde, der Look trägt so krass zum Film bei. Also die zur Stimmung, die dieses ganze Universum hier hat. Ey, das ist schon, das ist alles hart entsättigt. Das habe ich dann auch nachgelesen in den Trail Effects, dass das ein ziemlich abgefahrenes Verfahren und wohl auch erstmalig in dem Verfahren passiert ist. Ich weiß nicht, Jan, ob du da mehr zu sagen kannst, weil die haben ja wirklich die Negative dann
die Negative wirklich
ausgebleicht. Ja,
weil ursprünglich wollten die Macher den Film ja eigentlich in Schwarz-Weiß drehen, aber da hatte das Studio was dagegen.
Klar.
Deakins Idee war das auch, glaube ich, den in Schwarz-Weiß zu drehen.
Der beide. Also sowohl
Deakins und Redford.
Redford und Deakins wollten
das machen. Das war dann nur das Studio, das gesagt hat, nee, mit Übertragung in Farbe und bunt.
Das hatten wir öfter mal so, dass der Regisseur oder der Kameramann Bock hat, einen Film in Schwarz-Weiß zu inszenieren, die Studios dann interveniert
haben. Hätte nur keinen Bock, einen Weißabgleich zu machen.
Vielleicht, ja.
Naja, das ist ja schon dann dafür nochmal ein Publikum zu finden, ist wahrscheinlich nochmal eine Ecke schwieriger. Mhm. Aber ich finde, der Look, der dann offenbar der Kompromiss war, der schockt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil dieses Ausgebleichte, das trägt halt echt krass dazu bei. Also allein schon auch die Hautfarben der Leute und so, ne, die sehen halt alle so leblos aus.
Ich finde es auch interessant im direkten Vergleich, dass Michael Redford, der Regisseur ist von Il Postino,
was
ein sehr farbenfroher Film ist, weißt du, mit vielen Menschen und Herzlichkeit und Güte und, weißt du, und Gefühle und so.
Ja.
Und da hast du hier ein krasses Gegenstück.
Ich finde das halt immer so krass, wenn das hast du ja in mehreren Filmen, wenn sie so einen entsättigten, aber trotzdem kontraststarken Look haben. Und wenn dann noch so einer, so ein kaputter Typ mit so richtig graublasser Haut, dann noch ganz dicht vor der Kamera auch noch an der Zigarette zieht, dann denkst du auch, Alter, du bist doch eigentlich schon komplett vom Krebs zerfressen. Wieso rauchst du jetzt auch noch?
Ja, ich habe mir bei dem Film auch wieder gedacht, was wäre John Hurt ohne seine Augenringe, Alter?
Ja.
Die hat er immer gehabt, ja.
Das gehört irgendwie so geil dazu und es passt hier halt auch irgendwie einmal mehr so geil zur Rolle.
Mhm. Und ist schon krass, mit Richard Burton so einen Hochkaräter zu haben, der übrigens auch hat auch im Nachspann wurde nochmal erwähnt und ihm wurde gedankt, weil er ist kurz darauf dann gestorben und hat auch die Jahre davor nicht gerissen, da waren auch viele dagegen, Richard Burton zu besetzen. Aber,
der hat die Premiere des Films ja schon gar nicht mehr miterlebt.
Ja, schon krass.
Ja, 5. August ist er gestorben, bis Juni haben die gedreht.
Einer der große Filme gemacht hat,
Und ich glaube, erst im November ist der Film dann, glaube ich, erst gestartet.
Okay.
Oder Oktober, November rum.
Ah, der ist auch.
Ja, aber sein fortgeschrittenes Alter, wobei alt ist er ja nicht geworden, aber der war halt krank und das hatte schon auch zur Folge, dass der hier halt viel Text vergessen hat. Da mussten ja, wie viel von der einen Szene haben sie 41 Takes gemacht?
Ja, ich find's krass, weil optisch finde ich den verdammt gut gealtert. Also man sieht ihm halt irgendwie an, dass er irgendwie damals so ein Frauenschwarm war in den 60ern, 70ern und mit Elizabeth Taylor verheiratet war und so.
Gleich zweimal, oder?
Ja, ich glaube gleich zweimal. Und ich finde ihn immer noch wahnsinnig charismatisch und attraktiv so.
Im
höheren Alter.
Naja, ist ein geiler Typ, auf jeden Fall. Cyril Cusack können wir, glaube ich, auch noch erwähnen. Der spielt Charrington, das ist der Herr, bei dem Winston Smith, unsere Hauptfigur, diese Relikte aus der Vergangenheit kauft. Mhm. Gregor Fisher spielt Parsons. Und dann uncredited Annie Lennox. Und das finde ich eh spannend, was ich hier gelesen habe, was die Musik angeht. Weil nicht nur was den Look angeht und dieses, wir wollen kein Schwarz-Weiß, so die Produktionsfirma hatte dann eben auch noch den Plan, hier einen erfolgreichen Popstar als Komponisten für einen Film zu bekommen. Erster Plan war David Bowie.
Ja.
Der wollte dann zu viel Kohle und dann sind sie bei Eurythmics gelandet, die zunächst ablehnten und dann aber irgendwann akzeptiert haben. Und währenddessen hat Michael Redford aber jemand anderen beauftragt, weil der nicht mitbekommen hat, dass Eurythmics dann irgendwann zugesagt haben. Und dann hat der Dominic Maldoni beauftragt, der hat dann wirklich Musik für diesen Film komponiert.
Ein klassischer Score.
Und dann kam aber die Produktionsfirma Virgin Films schon wieder an und hat dann,
was ist mit Eurythmics,
von ihrem Recht auf Final Cut Gebrauch gemacht und haben einfach mal großen Teil des Scores von Maldoni ersetzt durch die Eurythmics-Mucke. Und das Geile ist halt auch, ne, das hat ja echt Kreise gezogen, weil das Labor dann irgendwie nichts mitbekommen hat, dass die Tonspur geändert werden sollte. Hatte schon begonnen, Kopien zu erstellen. Die mussten dann alle wieder vernichtet werden mit dem Original negativ irgendwie von der Tonspur und also Riesen-Hack-Mack. Mhm.
Aber Dave Stewart hat ja, glaube ich, auch schon für verschiedene Filme auch den Score geschrieben und Filmmusik geschrieben. Also das war jetzt nicht das erste Mal, dass wir auf ihn zugekommen sind. Der hat schon danach noch irgendwie für ein paar Filme was gemacht. Schon interessant.
Wer jetzt?
Dave Stewart.
Von Eurythmics.
Ja.
Ja, Annie Lennox hat ja sogar einen Oscar.
Hat sie?
Ja.
Für den Herr der Ringe-Song, ne?
Mhm.
Was ist das?
Okay, das
heißt. Into the West.
Genau, ja.
Nicht schlecht.
Zusammen mit Jacksons Frau und wem noch?
Hätte ich nicht mal gewusst.
Doch, ja, ziemlich sicher. Und ich finde es ja schon auch spannend, dass die andere Regisseure angefragt hatten, ne? Dass Hal Ashby, Milos Forman und Francis Ford Coppola gefragt wurden, das aber nicht machen wollten. Mhm. Und ich meine, das kann natürlich andere Gründe als fehlendes Interesse haben, aber ich meine, 1984 von Francis Ford Coppola hätte ich mir auch angeguckt.
Mhm. Vielleicht ist es aber auch die Ehrfurcht vor dem Stoff einfach.
Ja, eben, mag sein.
Das ist also, ja auch, wenn der ein oder andere dann halt denkt, von wegen, das ist halt unverfilmbar. Also,
ich meine, Coppola hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Outsiders und sowas gedreht, ne? 84. Mhm. Wer weiß, ob der da der Richtige gewesen wäre, weil jetzt geht es ja erstmal darum, wie fanden wir denn das schlussendlich, was Michael Redford hier draus gemacht hat.
Ja, erzähl mal, ich habe es ja schon durchhören lassen, also ich bin so ein bisschen zwiespältig, weil einerseits ist es natürlich ein grandioser Film und der hat dieses totalitäre System und diese Trostlosigkeit da natürlich 1:1 super umgesetzt und es kommt rüber, wie es in dieser Welt zugeht, aber das drückte natürlich auf meinen Spaß beim Gucken und hat dadurch ein paar Längen gehabt. Insofern war ich so ein bisschen hinterhergerissen und kann ihn nicht allzu hoch bewerten, weil ich halt irgendwie andere Filme habe, die ich halt lieber gesehen habe.
Mhm.
Aber es ist trotzdem natürlich gut, es ist schauspielerisch toll und ich weiß zu schätzen, aber es gibt ein paar Filme, da kann ich mit leben, dass es so diese Abwärtsspirale gibt und dass es nur irgendwie scheiße abgeht, aber hier fand ich es irgendwie langgezogen.
Ja, ist witzig, weil ich habe auch Längen wahrgenommen. Mhm. Ich habe das mitunter dann drauf geschoben, dass ich halt schon wusste, in welche Richtung das geht.
Mhm.
Dachte, es hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, aber nee, ich finde schon auch. Also manchen Stellen lässt er sich schon Zeit mit dem, was er hier erzählt. Und ich meine, der Film geht eine Stunde 53, ist jetzt auch nicht ewig.
Mhm. Aber du sagst es, du bist ja selbst in diesem Hamsterrad als Zuschauer, ja, weißt du, und erlebst das alles mit. Und dadurch hat er so ein bisschen was Monotones.
Aber ich finde...
Weißt du, was ich meine, Jan, weil du gerade so entsetzt...
Nee, mein Entsetzen ist gerade eigentlich eher nur, dass ich jetzt vom Punkteraten her bin ich jetzt sowas von am Arsch. Ich habe
ich hab
geschätzt, dass Guess ihm 9 Punkte gibt. Also Gott.
Das ist wahrscheinlich nicht richtig. Nein, aber ich finde es.
Nein, es ging nicht um deine Meinung. Deine Meinung darfst du gerne haben.
Aber kannst du sie, weißt du, was ich meine? Also.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, es ist letztendlich eine würdige Neuinterpretation eines Kunstwerkes.
Mhm.
Aber dass das Kunstwerk selbst, das hier adaptiert wird, halt die pure Depression darstellt. Also ja, der Schrei von Edvard Munch, den kennt man ja vielleicht, dieses Gemälde. Mhm. Das ist ein absolutes Weltkunstwerk, aber ich wüsste jetzt nicht, wer Bock hätte, sich dieses Bild ausgerechnet in die Bude zu hängen.
Boah, ich würde es mir sofort aufhängen.
Ja, also, gut, das Original vielleicht. Aber
ist doch eine gute Wertanlage,
aber wenn ich dir jetzt ein Poster davon gebe, würdest du auch sagen, ey, was soll ich damit?
Es gab eine Phase, da hatte ich ein Poster vom Schrei irgendwo hängen. Aber
okay, dann versuche ich gleich nochmal ein anderes Beispiel zu finden. Aber ich sage jetzt,
ich weiß, was
jetzt
du meinst.
Ein Weltkunstwerk, das jetzt nicht wirklich unbedingt so hundertprozentig ansehnlich ist. Mhm. Das hängst du dir nicht gegenüber vom Bett oder irgendwie so. Klar. Kriegst ja Albträume von. Ja.
Das Bild von dem Soldaten, der diesen chinesischen Demonstranten einfach diesen Kopfschuss gibt, dieses berühmte Foto.
Ja.
Das ins Wohnzimmer zu hängen, so als Tag ein, Tag aus.
Ja, zum Beispiel. Also letztendlich diese Neuinterpretation der Kunst, der man natürlich nur schwer Vorwürfe machen kann, weil dafür haben sie es halt extrem gut gemacht. Also Michael Redford hat es nicht umsonst kriegt, der wirklich die ganze Zeit dieses Lob von wegen, dass er es echt geschafft hat, sich so dicht an dieser Romanvorlage zu halten. Mhm. Nur ja, man findet es halt wirklich schwierig. Ich bin da voll und ganz bei dir. Das in dem Sinne, man muss sich darauf einstellen, dass man jetzt irgendwie über anderthalb Stunden da wirklich die geballte Depression jetzt an die Fresse geklatscht bekommt.
Ja, also
natürlich gibt es Filme, die ich lieber gucke, aber trotzdem muss dabei die Anerkennung bleiben, dass hier wirklich echt grandiose Arbeit geleistet wurde.
Die ist da, ja.
Von Regisseur, wie auch von den Schauspielern, wie auch vom Kameramann. Alle Departments haben da echt einen super Job hingelegt. Mhm. Und jetzt wird es wieder subjektiv, wie man sowas dann halt bohrt. Er sagt, ja, nö, ich gebe dem nur eine 1, weil ich brauche Karl Dall.
Das war's.
Mit der Begründung vor allem. Oder man sagt halt, ey, der
ich brauch Karl Dall.
Also ich finde, so weit ist John Hurt jetzt auch nicht von Karl Dall entfernt, Alter.
Aber, dass die Augenringe angeht, okay, ja, ist nah dran.
Nein, aber genauso ist es auf der anderen Seite jetzt auch schwierig zu sagen, dass der Film mich deprimiert hat und dass der mich mit einem schlechten Gefühl irgendwie auf dem Sofa zurückgelassen hat. Aber aus reiner Kunstwürde kann man dem jetzt auch keine 10 Punkte geben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Auch vollkommen legitim. Ich find's nur trotzdem so krass, wenn du dir anguckst, was der Film für ein Production Design hat, was also wie der halt einfach aussieht und wie es vor allem gespielt ist. Ich meine, Alter, John Hurt hat ja halt schon auch richtig was zu spielen.
Ja.
Und ich finde es so krass, dass der bei Preisverleihungen nicht groß in Erscheinung getreten ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit dem fehlenden finanziellen Erfolg des Films zu tun hat oder wo da die Gründe liegen. Hm. Aber den hättest du mal locker auch für einen Oscar nominieren können.
Alter, ja, wundert mich auch. Ist der dann nirgends in Erscheinung getreten?
Ich habe gerade mal nachgeguckt, 85 hat Amadeus ziemlich abgeräumt bei den Oscars. Mhm. Und selbst F. Mary Abrahams hat für Amadeus da den Hauptrollen-Oscar bekommen. Und ich meine, die haben gleich 2 Leute aus Amadeus nominiert. Da hätte
das
müsste
Nebendarsteller Oscar gewesen sein.
Okay.
Wenn es F. Mary Abraham ist.
Steht halt bester Hauptdarsteller.
Aber Tom Holtz war ja
der Hauptdarsteller. Die waren beide nominiert als beste Hauptrolle.
Die waren beide als Hauptrolle nominiert. Ja. Ist ja abgefahren.
Also laut jetzt Wikipedia.
Das ist ja abgefahren, okay.
Ja, und beste Regie ging auch an Amadeus und bester Film und so. Also deswegen finde ich krass. Also ich will Amadeus ewig nicht gesehen. Das
ist ein guter Film, ohne Frage.
Ja, aber also, dass der so gar nicht in Erscheinung getreten ist.
Ja.
Das finde ich schon irgendwie weird, oder? Weil
bin ich bei dir.
Also aus heutiger Sicht hätte man Production Design und so, ja vor allem auch gemessen am Budget, Alter, der Film hat 3 Millionen Pfund gekostet.
Ja, und dafür
wo ich mich frage, wie geil sieht der aus für die Kohle?
Hm. Tja, der scheint echt nicht so eingeschlagen zu sein, also weder beim Publikum noch bei den Kritikern damals. Also ich glaube, im Nachhinein wird er wesentlich höher gelobt, als er damals zur Erscheinungszeit aufgenommen wurde, weil ich sag mal, gut, Oscars ist jetzt wieder was anderes, ist auf der anderen Seite des Teichs, aber der hat ja eine BAFTA-Nominierung.
Ja.
Und wenigstens bei den Briten hätte man jetzt ja irgendwie annehmen können, dass die da irgendwie ihr eigenes Lokalwerk da irgendwie höher zu würdigen wissen. Weiß nicht, vielleicht waren die auch irgendwie eingeschnappt und gesagt, von wegen, was wagen die sich hier irgendwie,
kann ich mir nicht vorstellen,
die Perle unserer Literatur irgendwie zu verhunzen.
Weiß ich nicht. Also ich meine, es ist ja dann eine Nominierung für eben Production Design geworden. Die geht auch vollkommen klar, aber man hätte wirklich noch einiges anderes nominieren können. Schon ein bisschen strange. Mhm. Aber gut, wie auch immer. Also Jan, du klingst ja so, als wäre der für dich schon recht groß und wichtig.
Ja.
So, ja, fair enough. Ich frage nur nach.
Jo.
Jo.
Du sagst eben noch, die ist wichtig und da gibt es ihm nur 4 Punkte.
Naja, eben abwarten. Aber ja, aus diesen 3 Millionen Pfund sind knapp, naja, 8,4 Millionen Dollar geworden im Kino. Und das ist natürlich nicht der große Erfolg, aber das ist jetzt halt auch nicht der Date-Movie, ne?
Logisch. Das ist es eben. Das ist genau aus dem gleichen Grund, wo ich gesagt habe,
komm, Schätzelein, heute Abend mal schön Film gucken.
Wann ist man schon mal in der Laune, diesen Film zu gucken? Da rennt man auch nicht ins Kino und sagt, so, den müssen wir sehen, sondern ins Kino geht man ja dann meistens, weißt du, einmal im Monat, um sich irgendwie berieseln zu lassen. Das ist kein Berieseln hier.
Nee, eben. Das ist halt.
Deswegen überrascht mich jetzt nicht, dass er nicht sonderlich erfolgreich war. Aber ich muss schon sagen, wenn wir jetzt gleich die Zahlen vorlesen, der Metascore, da habe ich dem schon mehr zugetraut.
Das beim Metascore habe ich auch gedacht. Also bei Rotten Tomatoes.
Haben wir nicht mehr. Das weißt du aber.
Habt ihr nicht mehr?
Nee, Rotten Tomatoes haben wir vor 4 Jahren abgeschafft.
Also das kann nicht sein.
Gefühlt.
Wieso? Was habt ihr gegen Rotten Tomatoes?
Nee, wir wollten einfach irgendwann ein bisschen weniger Zahlen vorlesen. Nicht
die ganze Zeit Zahlen vorlesen und Rotten Tomatoes war halt oft auch so.
Ja. Sonst immer so bei Punishment Park.
Stimmt.
Nein, Mann, das klingt jetzt so, ich hatte diesen einen Kritikpunkt, das klingt jetzt so, als würde ich deswegen den Film so scheiße finden. War ja nicht so. Nee, aber wir dachten einfach, ein bisschen weniger Zahlen ist auch nicht verkehrt, deswegen okay. Beschränken wir uns jetzt auf IMDb, Metascore und Letterboxd. Mhm.
Dann mache ich IMDb 7,1.
Das ist halt auch schon nicht doll, ne?
Eben, ja.
Und der Metascore ist eben bei 67.
Dann sage ich Letterboxd.
Ue.
3,4.
Auch nicht prall.
Nee, auch nicht so prall.
Nee, alles so leicht gehobenes Mittelfeld.
Habt ihr euch denn mal durchgelesen, so die Leute, die hier was aussetzen haben, was jetzt das Problem war oder was die Kritiken hier, die eher so negativ verhaftet sind,
gesagt? Also ich habe mir ein paar Kritiken bei Rotten Tomatoes durchgelesen, aber ich traue mich jetzt nicht mehr davon zu erzählen.
Ja gut, die Kritiken sind ja dann von irgendwelchen Webseiten oder Zeitungen, die den auch rezensiert haben. Insofern kannst du ja sagen, was war denn da? Was wurde denn bemängelt?
Also ich habe 2 Stück, habe ich irgendwie, glaube ich, nur kurz angelesen. Also jetzt, ich habe keine Deep-Down-Analysis da gemacht. Mhm. Es ging so ein bisschen wirklich in die Richtung, also es waren beides britische Seiten, Kinozeitschriften oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau, die wirklich so ein bisschen auch wieder auf diese Unverfilmbarkeit des Stoffes irgendwie eingingen und die einfach sagten von wegen, dass die Darstellung einfach nicht gut ist.
Die Darstellung? Okay.
Also die Darstellung des Buches. Ich rede jetzt nicht von der schauspielerischen Darbietung.
Okay.
Sondern ich glaube wirklich, die scheinen einfach so verliebt in dieses Buch zu sein, dass sie das gar nicht wollen, dass das verfilmt wird.
Hm. Also die Washington Post schreibt jetzt, ich habe mal bei dem Metascore geguckt, was sie daran auszusetzen haben, weil die vergeben zum Beispiel 50 von 100. Was ja schon dünn ist. Und die schreiben eben auch, dass es halt eher eine kunstvolle Adaption ist, als jetzt ein fesselnder Film.
Mhm.
Und das geht ja in eine ähnliche Richtung wie das, was wir sagen. Ne? Mhm. Es ist halt schon eine Herausforderung ist. Und deswegen Variety genauso, die vergeben 60 von 100. Schreiben halt auch, dass das primär ein Downer ist und dass dann halt da viel redundant ist auch. Und ich glaube aber, dass das schon auch ein Stück weit beabsichtigt ist. Aber naja.
Mhm. Ja, es geht, also es ist jetzt ein bisschen hart, aber es geht so ein bisschen in die Filme, wo wir gesagt haben, Alter, sieht geil aus und so und es ist cool gemacht und Filme stimmt hier alles und Schauspieler cool, aber der Film ist irgendwie, keine Ahnung, da fehlt ein bisschen was und hier ist halt so diese Trostlosigkeit, die mir halt nicht 10 Punkte rausleiert, sondern wo ich halt sage, so ja, es macht halt nicht so richtig Spaß, den zu gucken.
Ne?
Aber das ist halt ein Vorwurf, den kannst du nicht dem Film machen, den musst du diesem Buch machen. Weil im Buch gibt's auch keinen einzigen Funken Hoffnung.
Naja.
Also hier schreibt noch jemand von der Kritik, the film's basic flaw is that it's just too painful, too depressing and too slow to watch.
Hm. Kann ich leider alles nachvollziehen.
Hm.
Da würde mich aber halt wirklich dann mal interessieren, dass die Leute, die jetzt so auf diese Art und Weise den Film halt beurteilen, ob die das Buch genauso beurteilen würden.
Mhm.
Weil beim Buch hast du natürlich vielleicht noch eher den Vorteil, einen Film guckst du durch und so ein Buch, das kannst du irgendwann auch mal zur Seite legen, wenn es dir irgendwie zu depressiv wird und dann liest du am nächsten Tag irgendwie erst weiter. Vielleicht bringt das da irgendwie nochmal den Unterschied.
Meinst du, das wäre unter Umständen, müsste man diesen Film in so 10-Minuten-Häppchen konsumieren?
Miniseries.
Ich weiß nicht, ob das wirklich Spaß machen würde.
Demnächst auf Quibi. 1984. Naja,
weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Aber also gut, das klingt ja dann so.
Was man aus literarischer Sicht vielleicht noch einmal ganz kurz hinzufügen könnte, ist, dass dass George Orwell ja sogar eigentlich die indirekte Vorgeschichte zu 1984 damals auch verfasst hat, nämlich mit Animal Farm.
Ah, ach ja, klar.
Auch ein Stoff von ihm.
Na, ja, das ist ja auch schon sehr dystopisch. Mhm.
Ja. Genau. Da geht's halt zwar um Tiere und nicht um Menschen, aber da wird halt auch oft wirklich gesagt, dass diese Parallelen halt schon ziemlich genial sind, dass auch wenn das eine
da ist auch
die Bevölkerung auf dem Bauernhof beschreibt und das andere die Weltbevölkerung, ist das eine wirklich so ein bisschen so diese Entstehungsgeschichte. Wie kommt es zu diesem totalitären Regime? Aber halt dargestellt mit Tieren auf einem Bauernhof. Das,
ja,
das
ja ist muss, halt auch, das muss ist ein lustiger Typ gewesen sein, der Herr Orwell.
Ja, aber ich habe es mir vorgenommen, ich will dieses Animal Farm irgendwann auch nochmal lesen.
Ja, ich kenne auch nur die Verfilmung.
Ich glaube aber auch nicht von wegen, dass da auch nur ein Funken mehr Sonne drin ist als in diesem Buch.
Mhm. Naja, klingt so.
Ja, gut, dass wir zu dem heutigen Anlass den Marcel Reich-Ranicki Frieslands eingeladen haben hier. Das passt gut.
Ich nehme diesen Preis nicht an.
Jan is back! Jan is back!
Weil es so schön war. Ja, sollen wir dann mal, jetzt haben wir alle Punkte vorgelesen, sollen wir jetzt die Nummer mal auflösen? Lösen oder auf. Willst du noch irgendwas loswerden, Jan?
Ja, war nett mit euch.
Zum Film, du Keck.
Ich hab, glaube ich, total verkackt jetzt. Nö, ich glaube zum Film.
Zum Film ist alles gesagt? Keine Fun Facts mehr?
Keine Fun Facts mehr, ne.
Okay.
Außer das Erscheinungsjahr.
Fun Fact, Susanna Hamilton spielt die weibliche Hauptrolle.
Ich wollte gerade sagen, wir können noch naja, über die unrasierten Genitalien von Susanna Hamilton sprechen, aber...
Ja, so war das in der Zukunft. Da rasieren sich die Leute nicht.
So war das in der Zukunft.
Natürlich.
Also, nur mal fürs Protokoll. Du hast schon gesehen, womit er sich rasiert. Insofern, es macht schon Sinn. Es macht schon Sinn, dass sie aussieht, wie sie aussieht. Also.
Ja, damit willst du auf jeden Fall nicht in solche Gefilde vordringen.
Nee, das könnte nicht.
Also blutig
das,
enden.
Das, dann lass lieber laufen.
Ja, Kate Bush spielt auch mit.
Bockstark.
Ja, ja, komm, so ein paar Witze muss man zum Schluss nochmal bringen.
Und ich meine, ich finde es ja schon auch irgendwo... Nee, kann man finden, wie man will. Ich meine, 1984 ist ausgeschrieben, ne, im Original, als Filmtitel.
Es hat ewig gedauert, bis ich die meine Letterbox gefunden habe, auf jeden Fall.
Ach so, ja, klar.
Die ganze Zeit die Zahl eingeben habe und dann kamen tausend andere Sachen.
Ja, 19, ja, Leertaste, 80-4. Mhm. Nur so findest du ihn.
Und auf Deutsch haben sie dann die Zahlen genommen.
Ja.
Warum auch immer.
Individuell.
Ja, bockstark. So, ich bin am Ende bei einer 7,5 gelandet.
7,5?
Yes.
Dann sind wir nicht allzu weit entfernt. Ich bin bei einer 7.
Und ich bin bei einer 8.
Du bist bei einer 8.
Da haben wir alle übers Ziel hinausgeschossen.
Alle, genau, alle irgendwie verhaltener als gedacht. Dann wird das nochmal eine spannende Endabrechnung.
Aber eine liebgemeinte 8.
Eine liebgemeinte 8, ja, bei dir hätte ich auf jeden Fall. Schwankt schon viel Liebe rüber. Aber jetzt im direkten Vergleich, würdest du auch eher das Buch vorziehen, oder?
Ja.
Schon?
Ja.
Okay. Wie so oft selten so, dass man sagt, der Film war besser als das Buch.
Also
oder?
Wer möchte, ich kann es gerne hier lassen, falls es einer von euch lesen möchte.
Ja. Lee vielleicht.
So, wir kommen der Sache näher.
Ja. So, okay. Dann warten wir jetzt gespannt auf die Endabrechnung.
Go ahead, don't mind me.
Und wir gucken mal, du kannst ja in der Zeit einen Witz erzählen.
Der größte Witz wäre jetzt maximal zu sagen, von wegen, dass ich mir leichte Hoffnungen gemacht habe, hier das Punkterennen wieder zu gewinnen.
Wieder?
Ja.
Der Auftragsfilm hat's verkackt. Das ist schwierig. Mit dem Feuerraten ist sowieso so, weil die dich teilweise komplett überrascht mit einem Film, wo du denkst, den wird er hassen und dann liebt er den und umgekehrt. Da sind wir hier schon, also letzte Episode mit Classic Dave. Da bin ich bei 10 gelandet und Classic Dave bei 10,5, weil wir drei gemeinsame Filme hatten, die wir vorher raten mussten. Mhm. Und da haben wir dreimal bei Lee richtig vergeigt irgendwie. Also.
Ja, ich glaube, es waren sogar 10,5 und 11.
10,5 und 11 sogar?
Oder?
Nee, ich glaube 10 und 10,5. Ja, ich glaube, das...
Auf jeden Fall.
Das geht auch egal, weil die Skala geht ja nur so 10 und mehr.
Ja, also ja, stimmt. Dabei. 10 und mehr.
Ja.
So, ja, Jan, das ist nichts geworden, weil du hast jetzt tatsächlich verkackt.
Ich freue mich trotzdem.
1984 und bist bei 5 Miesen gelandet. Und dann ist es wirklich sehr knapp geworden. Guess hat 2,5 und ich habe 2.
Eieiei. Halber Punkt.
Eieiei. Da sind wir wieder.
Oh, Leonie.
2 zu 2,5, okay.
Yes.
5 von Jan. Aber ey, weniger als die 10 und 10,5 von Classic Day von mir in der letzten Episode.
Ja.
Insofern gerade mal die Hälfte.
Nee, war schon anständig.
Aber ja auch nur ein Auftragsfilm statt 3. Bei 3 wäre Jan vielleicht bei 15 gelandet.
Stimmt.
Damals haben wir wirklich noch mehr rezensiert, ne? da haben wir aber wirklich echt bis 4 Uhr morgens hier gesessen.
Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen was aufzunehmen heute. Wir machen ja noch, wir haben ja noch eine extra Runde.
Wer bezahlt, kriegt mich nochmal.
Richtig. Schlampe.
Psst, Dennis!
Er bezahlt auf jeden Fall, ja.
Dennis ist einer unserer Supporter, deswegen können wir jetzt auch gleich mal auf die restlichen hinweisen, beziehungsweise auf die, die es noch werden wollen.
Weil sehr gerne.
Uns gibt es nämlich auch bei Patreon und Steady. Da dürft ihr uns supporten. Es gibt unterschiedliche Pakete bis zu 15 Euro. Da werdet ihr dann nämlich genau dieser Auftragssupporter oder Supporterin, die uns dann solche Filme auftragen, wie 1984. Und wenn ihr das macht oder wie ihr das macht, das findet ihr im Linktree auf Social Media oder ihr googelt das.
Unterstützt die Banausen, verdammt nochmal.
Ja. Und da ich ja sowieso keine eigenen Ideen habe, dürft ihr auch wahnsinnig gerne, wenn ihr einen Film euch wünscht, dürft ihr auch dazu sagen, dass ich ihn rezensieren soll.
Okay, wir haben ein neues Paket.
Das wäre ja auch mal, das wäre halt auch mal spannend, oder? Also
das Second-Jan-Paket für wie viel? 2 Euro?
1,50 Mark.
Das war, ja, für 1 Euro werden Filme rezensiert, die nicht von uns kommen, sondern von unseren Gästen.
Für 1 Euro. Fuck, ey, dann haben wir demnächst hier wieder so einen Loseimer stehen mit 10.000 Filmen drin.
Auf jeden Fall schön extra Loseimer, ja. Mhm,
super. Irgendwann gibt es gar keinen Film mehr, den wir rezensieren können, weil er nicht im Lostopf ist.
Sollten wir mal irgendwie Strafgelder langsam einführen für diese Anarchie, die hier herrscht. Und die Leute alle sagen so, scheiß auf euer Briefing, wir machen das jetzt, wie ich will.
Trotzdem, Adrian, lass mal hören, wie du es fandest.
Ja, was laden das wir uns gerne hier für Leute ein?
Die scheißen einfach auf uns.
Ja,
wir sagen dir was, die scheißen auf uns.
Voll
ja. Schissen. Ja, machen wir. Ich weiß gar nicht, ob wir Marci überhaupt genannt haben hier bei 1984. Als
Auftragssupporter. Ach nee, stimmt.
Haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Insofern grüße an Marci.
Von wem der kam.
Marci! Ja.
Das ist nämlich der Auftragssupporter in dem Paket, der mir Auftragsfilme wünschen darf. Ja, und gerne das, was Lee sagt. Supportet die Banausen hier. Jeden Dienstag, jeden Freitag, jeden Sonntag für Supporter eine neue Episode. Also unterstützt mal den Scheiß.
Ja, und Jan hat es gerade schon angekündigt. In der Supporter-Episode ist er auch am Start. Allerdings erst in der von nächster Woche, ne?
Richtig, die von nächster Woche, weil jetzt haben wir erstmal natürlich unsere 200. Supporter-Episode. Da steht das Programm schon fest. Da bringen wir 3 Filme aus dem Lostopf.
Zu solchen Sendungen werde ich natürlich nicht eingeladen.
Nee, weil du, weil
da reden wir über gute Filme.
Ja, und vor allem kann man dir ja nicht mehr als einen Auftragsfilm zumuten. Das war ja das Problem. Sonst hättest du das natürlich machen können.
Du wolltest ja nicht mal einen Auftragsfilm für die Supporter-Episode gucken, jetzt, wenn wir schon mal beim Outen sind und du so, ja, wieso macht ihr das nicht so und so? Wir haben ja das Supporter-Episode, haben wir dir auch 3 Filme zur Wahl gestellt. Und ich würde lieber ohne Auftragsfilm machen.
So, ihr merkt, wie man hier an die Wand gestellt wird.
Naja, weil du gerade gesagt hast, warum du zu 200 bist, darf ich nicht kommen. Doch, aber also, dann hättest du halt
wissen, meine Augen sind Filme verbunden und ich habe eine Zigarette. Rette im Mund.
Ja, gleich legen wir noch eine tagesaktuelle Zeitung neben dich, damit die Leute auch wissen.
Du kriegst erstmal eine DVD von Lee und meinem Gesicht, was du 24 Stunden in deiner Bude erstmal laufen lassen haben musst.
Hilf mir, heute ist der 10. April.
Du darfst es nicht ausmachen.
Ich nenne euch noch schnell die Adresse unter Stockwerk, holt mich heraus. Ja,
genau. So ist der Plan. Ja, richtig, die Supporterschaft darf sich freuen auf eine extra Episode dann Sonntag in einer Woche mit Second Jan.
Wird geil.
Ich hoffe. Und dann neue Chance aufs Punkteraten.
Ich probier's nochmal.
In diesem Sinne,
habt ihr noch was?
Tschö.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.